Guten Abend, willkommen zum Penta-Radio im Juni 2021. Also, wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr das im Radio hört, ist für euch jetzt der 22. Juni, 21.30 Uhr. Wenn ihr das im Podcast hört, ist irgendeine andere Zeit. Da kann ich euch leider nicht weiterhelfen.
Wir könnten einfach jetzt irgendeine Zeit sagen und irgendjemand wird total erschrocken sein, wenn wir sie genau richtig gesagt haben.
Genau. Wir begrüßen euch einfach hier, falls die Welt noch untergehen sollte. Wir haben die Aufnahme schon am Sonntag, den 20. Juni gemacht. Genau. Und dann geht's jetzt los und im Studio bin ich, Simon, und
hier ist der Mol. Hallo.
Und hier ist der Cyril.
Hallo, hier ist Sima.
Und wir haben uns heute ein spezielles Thema ausgesucht. Dafür haben wir uns Sima eingeladen. Und zwar dachten wir reden heute mal so über Expats. Also für die Leute, die nicht wissen, was ein Expat ist, versuche ich das mal so grob zu erklären. Im Prinzip, wenn du als Ausländer in ein anderes Land gehst, dann bist du in dem anderen Land sozusagen ein Expat und lebst dann dort so. Habe ich das so richtig erklärt, Sima?
Also Expat ist eine Kurzform für das Wort Expatriate.
Genau.
Ah, okay. Und Sima, du kommst von wo?
Aus Indien.
Ah, cool. Und wie bist du eigentlich nach Deutschland und nach Dresden genau gekommen? Aus welchem Grund hast du dir Dresden ausgesucht?
Ich war in Dresden in 2009. Ich war eigentlich auf einer Reise, Solo-Reise. Und ich habe so geplant, dass ich Berlin besuche. Und danach habe ich auch Prag eingeplant. Und ein Freund hat gesagt, dass du musst dann unbedingt inzwischen Dresden anschauen. Und deswegen habe ich dann in Dresden gebucht und dieser gleiche Freund hat auch eine Nummer gegeben auf einen Mann und hat gesagt, du musst unbedingt meinen Freund treffen. Und ich bin heute mit diesem Mann verheiratet. Dresden gefällt mir sehr und ich habe eigentlich dann gewünscht, dass ich in so einer schönen Stadt leben konnte. Aber dann, wenn ich Wolfgang kennenlernte und wir haben dann entschieden, dass ich nach Dresden komme, ich war eigentlich froh, weil das so eine schöne Stadt war. Ich habe dann 2009, bis Ende 2009 bin ich hier angekommen und dachte, ich bleibe hier 6 Monate. Ich kann Deutsch lernen und dann gehe ich wieder nach Indien. Aber ich bin dann geblieben, weil das ist wirklich meine Stadt. So, dann ich bin seit 2009 hier in Dresden, ganz kurz gesagt.
Das ist ja schon ein ganzes Stück, genau. So lange habe ich es noch nicht geschafft, irgendwo zu leben.
Also außer in Deutschland.
Ja, ich rede jetzt als Expat, genau. Wir sind ja heute das Thema Expat. Wenn du so die Unterschiede zu deiner indischen Heimat siehst, also ich kann mich erinnern, als ich damals in China angekommen bin, dann war das für mich erstmal wirklich die erste Zeit echt ein Kulturschock. Das war halt komplett anders alles und man musste sich an viele Sachen neu gewöhnen. Wie hast du das so erfahren, gerade diese erste Zeit?
Am Anfang war das ein bisschen einfacher, weil ich habe Deutsch studiert und ich war dann in einer Gruppe mit 15 anderen Leute. Sie waren auch neue, sie haben hier auch neue begonnen. Und wir hatten eine Gruppe, wir waren zusammen, haben einander unterstützt und das war dann angenehm. Aber als ich dann nicht mehr in dieser Gruppe war, war das dann ganz schwierig. Weil ich habe hier gibt's natürlich keine Familie, keine Freunde. Beruflich muss ich auch noch einmal von vorn anfangen. Und was mir ganz schwierig war am Anfang, war diese Geschlossenheit. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber alle Toren sind geschlossen. Also sind man muss wirklich ganz viel Mühe geben, einen Fuß in dieses Land zu finden. Weil alles ist so, alles ist ganz bürokratisch. Es gibt Regeln, sie sind ganz unflexibel. Und das war dann sehr schwierig. Das war für mich der größte Unterschied, dass ich hatte 22 Jahre Berufserfahrung in einer Branche, ich war Psychotherapeutin in Neu-Delhi. Und ich hatte niemals gedacht, dass 22 Jahre Erfahrung kann in ein Land nicht gebraucht werden. Das war sehr, sehr groß, eine Enttäuschung. Und das war dann der Unterschied. Das war okay, dass jemand, es gibt's hier auch in 2015, gab es hier diese große Flüchtlingskrise. Und es war, Psychologen waren gebraucht, aber trotzdem war ich nicht erlaubt, hier zu arbeiten, auch nicht zu studieren, so dass ich arbeiten konnte. Das war dann die negative Erfahrung, aber der positiv war, dass ich habe dann doch Freunde gefunden, die mir unterstützt haben, einen neuen Beruf auszubilden, und das wäre nicht möglich ohne Unterstützung und Hilfe.
Also hast du jetzt quasi eine ganz neue Ausbildung gemacht?
Ja, ich habe dann von DHK Gästeführerin Ausbildung gemacht und ich bin jetzt Gästeführerin von Dresden. Vor Dresden, in Dresden und dann auch in die Umgebung wie Pilnitz und Meißen. Das habe ich dann ständig allmählich erweitert. Von dem ersten Jahr war das nur vor Dresden, dann habe ich studiert und wie gesagt, allmählich erweitert. Aber ich bin jetzt seit 2020, weil ich so viel Zeit hatte, weil der Tourismus ist ganz gebrochen letztes Jahr, hatte ich so viel Zeit, dass ich habe endlich meine Anerkennung bekommen von meinen Masters. Und ich darf jetzt ausführungsreichend arbeiten als Psychotherapeutin. Aber nicht Psychotherapeutin, sondern als eine Lebensberaterin darf ich arbeiten.
Ah, und deine Sightseeing-Sachen, die du machst, machst du das freiberuflich oder bist du da angestellt? Oder wie funktioniert das genau?
Freiberuflich.
Ah, das ist sehr cool. Weil das fiel mir halt gerade in anderen Ländern doch schwierig, gerade sowas dann noch zu machen, eine Firma zu machen oder sowas. Ich kenne das nur in Deutschland, hier eine Firma machen ist schon die Hölle mit diesen ganzen Papieren, die man so braucht und diese ganzen Anmeldungen. Und das ist halt, wie gesagt, ich kenne das also aus China und wenn man da nicht jemand kennt zum Beispiel, da geht gar nichts. Du hast ja gesagt, du hattest am Anfang so ein bisschen Probleme, da Leute kennenzulernen. Wie hast du das dann letztendlich geschafft? Wie bist du dann so ein bisschen in die Community reingerutscht?
Die IHK-Gruppe war noch keine Gruppe. Sie waren alle in Dresden ansässig. Viele sind hier geboren, in Dresden geboren. Und wenn wir zusammen studiert haben und dann haben angefangen, gleichzeitig zu arbeiten, wir haben uns gleichzeitig unterstützt und neue Netzwerk aufgebaut und geholfen, als eine Freundin hat geholfen, in eine Gruppe reinzukommen, eine englischsprachige, das ist eine öffentliche Führung, englischsprachige, das war dann die einzige Gruppe, sie in Englisch führt, und sie hat mir geholfen, dort in die Gruppe ein Teil zu werden. Und von dort dann hatten die anderen Kollegen gesehen, dass ich gut war, und dann haben die Gruppe gegeben. Wenn sie eine Gruppe hatten und konnten nicht Englisch machen, habe ich dann die Auftrag bekommen. Und dann habe ich den Freundin gemacht und ja, das war es dann so. Man braucht nur am Anfang ein bisschen Unterstützung und dann geht's alles von alleine.
Kommst du da auch so mit den ganzen Papier, so mit den ganzen Meldungen beim Arbeitsamt und sowas klar oder hast du da auch immer noch Leute, die dir jetzt mithelfen?
Nein, ich muss jetzt, weil ich bin freiberuflich und selbstständig, ich muss nur mit dem Finanzamt, ich habe nur mit dem Finanzamt zu tun, ich muss nicht zur Arbeit, Agentur bei Arbeit oder Arbeitsamt. Ich habe eine Anmeldung, ich habe schon in 2012 mich angemeldet als eine freiberufliche und dann ist nicht mehr, muss ich nicht mehr, muss nur die Steuern zahlen. Und ich bin auch heiratet mit Wolfgang und dann, wir machen alles zusammen. Er hilft mir immer. Es ist nicht so, jetzt nicht so schwierig.
Ich war da ja sehr überrascht, dass es in Dresden auch so ein bisschen so eine englischsprachige Community gibt. Das kennt man ja eigentlich nur so aus Berlin. Und das ist ja diese Sache, wo ich dich jetzt sozusagen auch herkenne. Wie würdest du diese Community beschreiben? Also es sind ja auch relativ viele Leute, soweit ich das verstehe, aus einer ganzen Menge anderen Ländern. Ist dort mehr Zusammenhalt da als mit den, ich sag jetzt mal, Bio-Deutsch kann man vielleicht nicht sagen, aber den Leuten, die hier wohnen? Also wie ist dort sozusagen der Unterschied der Gruppen gegenüber, den du so beobachtest?
Es gibt viele Expats. Und viele davon sind von dieser Microchips, Silicon Chips Industry, ne? Wie Global Foundries oder Infineon. Und sie halten sich zusammen. Sie sind eine Gruppe. Sie sind nicht so. Ich kann über die indische Community sprechen. Es gibt mittlerweile viel mehr Inder in Dresden. Aber sie treffen sich allein, weil sie arbeiten zusammen und dann sie auch treffen sich. Und sie sind nicht so viel mit den Amerikanern verbunden. Die sind sie Pockets von unterschiedlichen Nationalitäten und sie hängen zusammen. Aber natürlich durch Facebook ist alles ein bisschen einfacher. Es gibt eine international Community, international Friends, Dresden oder Indian Association, Spanish Association und sie haben dann Netzwerk miteinander. Aber so viel ist es auch nicht, weißt du, das ist, die Leute treffen, es gibt nur Internations vielleicht, das ist wirklich eine Expat-Community, sie treffen einmal im Monat, sie haben bis 2019 getroffen, sonst gibt es nicht so viel Möglichkeiten zu treffen. Andere Expats zu treffen.
Ah, und wie ist die Interkonnektivität zwischen Expats und Einheimischen? Weil das würde mich schon interessieren. Macht ihr da so Veranstaltungen, wo ihr euch mal vorstellt? Oder dann kommt mal jemand von hier und stellt euch was vor? Oder gibt es da irgendwie eine Interaktion?
Eigentlich nicht. Nicht, dass ich kenne.
Ja, das wäre schön, wenn wir das hier mit der Radiosendung vielleicht ein bisschen auch verbessern, weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Idee, die ich hatte, dich hier einzuladen, dass du uns das einfach mal vorstellst. Weil, wie gesagt, ich bin hier in Dresden geboren und lebe hier seit 38 Jahren. Noch ein paar Jahre älter bin ich, wo ich in anderen Ländern gelebt habe. Aber ich habe davon halt wenig mitgekriegt, was ich ein bisschen schade finde, weil das doch das Stadtleben und auch das Zusammenleben meiner Meinung nach bereichert.
Ja, du hast recht, weil jetzt ich denke, es gibt so viel Expats, die sind wirklich fast allein. Sie haben nur die Family, dass sie, wenn sie Glück haben, haben sie eine Family hier. Sonst die Freunde, sie kommen, sie gehen, weil sie sind hier vor ein paar Jahre und dann sind sie weg. Ich kenne persönlich einen Inderin, sie ist seit 20 Jahren hier in Dresden. Und hat außer mich kein anderes, vielleicht zwei in der Freundin aus Indien. Sonst, sie ist wirklich einsam. Und nur diese International Ladies Group ist eine Möglichkeit, die andere zu treffen. Aber wie du sagst, es gibt keinen Platz wo die oder Ort oder Möglichkeit, die Einheimischen zu treffen.
Also ich kann dir da das absolut bestätigen. Also ich kann das halt von der anderen Seite verstehen. Als ich in Peking war und dort zeitweilig gelebt habe, ging es mir halt ähnlich. Also ich habe dann versucht, dort so mal in so Hackerspaces vorbeizugehen, wo ich dann rausgestellt habe, dass es keine Hackerspaces, sondern Makerspaces sind und dass da ein ganz anderer Spirit ist als hier. Habe dann versucht, sozusagen dort Leute kennenzulernen, was aber auch nicht so einfach war. Und technisch gesehen habe ich eigentlich auch immer bloß mit den Leuten, die ich kannte, rumgehangen und das waren halt meistens zwei, drei Leute und man war dann doch in so einer Millionenstadt doch recht einsam, also das kann ich mir schon vorstellen, wobei Dresden jetzt keine Millionenstadt ist, aber...
Eine Halbmillionenstadt.
Genau.
Also ich komme ja aus Schwerin, das hat 100.000 Einwohner und für mich war Dresden riesig, als ich hergezogen bin. das war auch so, ich meine so, oder auch jetzt noch so, Berlin finde ich riesig, Schwerin finde ich provinziell. Ich hatte eigentlich mittlerweile so das Gefühl, Dresden ist eigentlich so genau die richtige Größe für eine Stadt. Aber wenn ich die Beschreibung von Simon mir so anhöre, sowas wie auch nach x Jahren oder sowas hat man dann irgendwie vielleicht ein, zwei Bekannte oder sowas. Das ist doch eigentlich eine Erfahrung, die nicht mal auf Expats beschränkt ist. Es gibt das auch sehr oft bei den, in Anführungszeichen, Eingeborenen, ne? Also Eingeborenen im Wortsinne jetzt, ne? Wie Leute, die halt irgendwie schon dort geboren sind oder vielleicht jemand, der halt innerhalb von Deutschland umgezogen ist, mal vielleicht wegen der Arbeit oder so. Und dann halt auch vielleicht feststellt, dass es irgendwie, wenn man 30 oder 40 oder so ist, ist ja dann auch vielleicht gar nicht mehr so einfach ist, Freunde aufzubauen, weil das einfach von der Gesellschaft nicht so richtig angeboten wird. Irgendwie, wenn man jetzt wie ich als Student nach Dresden kommt, dann hat man halt noch die Option, dass halt diese ganzen Studentenangebote irgendwie eine Möglichkeit sind, dort irgendwie Freunde oder Bekanntschaften zu finden. Aber wenn ich jetzt außerhalb dieses Kontexts irgendwie nach Dresden gezogen wäre und ich hätte jetzt nicht zum Beispiel sowas gehabt wie den Hackerspace, dann oder halt irgendwie Arbeitskollegen oder sowas, hätte ich mir auch, würde ich mir auch vorstellen, dass es schwierig wäre, jetzt Freunde zu finden, gerade irgendwie so für so introvertierte Naturen, wie wir das ja sind, vielermaßen in diesen Hackerkreisen. Also ich meine, die Expats sind wahrscheinlich da noch ein bisschen stärker von betroffen, natürlich halt aufgrund der Sprachbarriere, aufgrund der eventuell kulturellen Barriere, aufgrund dessen auch, dass eventuell die Deutschen sagen, irgendwie, man umgibt sich mit seinesgleichen.
Das stimmt.
Aber das so singulär, würde ich gar nicht mal sagen, dass es so singulär ist, die Erfahrung.
Nee, da hast du sicherlich recht, dass das Problem auch sozusagen für Eingeborene existieren kann. Nichtsdestotrotz würde ich es in jedem Fall als Problem verstehen, dass es ebenso sich so Gruppen bilden oder halt eben gerade keine Gruppen bilden und dann Leute so vereinsamen, ja.
Ja, dass es diese Durchmischung halt nicht gibt, ne? Weil auf der einen Seite halt die stehen halt die Leute, die dann die sozialen Kontakte nicht haben, die sie eigentlich bräuchten, die dann halt den ganzen Tag einsam im Zimmer sitzen, was ja auch nicht nur ein soziales Problem ist, das ist ja auch ein praktisches Problem, irgendwie, wenn man mal verreisen möchte und jemand muss sich irgendwie um das Haustier kümmern oder sowas. Das Problem habe ich tatsächlich zurzeit, weil ich habe dafür ein paar Leute gehabt, die sind jetzt alle in andere Wohnungen umgezogen, die außerhalb des Stadtgebiets sind und ich kann auch niemanden irgendwie zwingen, jetzt jeden Tag hier reinzupendeln, um irgendwie mein Haustier zu füttern. Das ist tatsächlich so ein bisschen ein Problem gerade für mich. Aber auf der anderen Seite ja auch, ja, ich würde eigentlich auch gerne erreichen, dass es so eine Durchmischung gibt, eben damit auch diese Art von Leuten, die seit Ewigkeiten in derselben Straße quasi leben oder sowas, mal erleben, warum das eigentlich auch ein Problem ist für die andere Seite. Irgendwie ist es eigentlich so eine Erfahrung, die jeder mal machen sollte, dass man mal irgendwie woanders ist, auch mal für eine längere Zeit und mal so richtig mit dem Kopf zuerst in diese Barriere reinläuft, dass vielleicht auch die Einheimischen gar keine Lust haben, mit einem irgendwie zu interagieren, dass man dafür vielleicht ein bisschen Empathie entwickeln kann, wenn man da wieder zu Hause ist und nebenan dann vielleicht ein Expat wohnt oder jemand, der einfach nur aus einer anderen Stadt neu dazugezogen ist.
Es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Menschen drauf an. Ich hätte da nochmal über die Themen, die wir gerade gesprochen haben, eine Frage. Wir hatten jetzt gerade so mal Schwerin zu Dresden gesehen. Ich kenne jetzt Dresden zu Peking und ich gehe davon aus, also mich würde jetzt nochmal dieses Vergleich mit Dresden zu Neu-Delhi sehen. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat Neu-Delhi? Das ist doch auch so eine Millionenstadt, oder?
18 Millionen.
18 Millionen, okay. Also das ist so Peking gleich ungefähr. Wie hast du das gesehen? Also es ist natürlich total was ganz anderes, wenn man aus so einer Megametropole kommt und dann hier auf einmal in China sagen die aufs Land kommt. Wie hast du das dann, also dieses Urban Development, also ich kannte wirklich Freunde aus China, die hierher kamen, die mir gesagt haben, es ist alles hier unterentwickelt.
Für mich ist das ein Paradox. Ich habe gesagt, dass es 2009, ich habe mir gewünscht, dass es in Dresden wohnen konnte. Und das war, der Grund davor war, dass die Stadt so schön ist. Und wenn man in Delhi wohnt, ja, es gibt viele Möglichkeiten. In Delhi gibt es infinite Möglichkeiten, was zu tun. Man muss niemals denken, was man heute Abend machen soll. In Dresden ist das nicht so. Und das alles ist sowieso in Deutsch und das ist ausgeschlossen für viele von uns. Aber ich bin auch so froh, dass ich nicht mehr von diesem Chaos und dieser Umweltverschmutzung und diese Noise Pollution und dieser lange Weg, man ist von ein irgendwo eingeladen und man muss dann mit 2 Stunden Fahrzeit planen und das macht keinen Spaß. So, ich bin eigentlich sehr, sehr glücklich, dass ich in einer kleinen, schönen Stadt leben darf. Aber natürlich, wie gesagt, die Möglichkeiten sind so eingeschränkt und das ist schade.
Tja, das bieten ja wir hier auch ein bisschen. Also wie gesagt, du bist gerne in der Hacker-Kultur willkommen. Dann kannst du auch gerne bei uns mal vorbeikommen. Genau. Dann freuen wir uns zum Beispiel über einen indischen Kochabend. Wir haben auch schon chinesischen gemacht, den habe ich gemacht. Dann freuen wir uns bestimmt. Genau. Dann kann man wieder neue Bünde finden. Ich habe mir hier noch was anderes aufgeschrieben. Und zwar haben wir ja gerade das Thema Freunde gehabt. Du sagtest, du kennst jemanden, der 20 Jahre hier lebt und arbeitet und bloß 1-2 Freunde hat. Wieso ist es dort so schwierig, zum Beispiel Bünde mit Kollegen zu schließen? Weil gerade Arbeit ist ja sehr oft so ein sozialer Mittelpunkt und da ist es doch meistens möglich, in irgendeiner Form auch mal Verbindung aufzubauen. Also ich tue extrem viel Verbindung über Arbeit aufbauen und das ist eigentlich auch der Punkt, wie ich zum Schluss bei dir gelandet bin, weil ich halt arbeiten war und dann habe ich dort Fatma getroffen und sie hat mir dich weiterempfohlen und so weiter und so fort. Also das ist doch eigentlich eher immer der Weg. Und denkst du nicht, dass wir, wenn wir dort wirklich besser zusammenkommen wollen, dass gerade das der erste Weg ist über Arbeit?
Ja, das ist eine schöne Frage. Und das ist noch eine Paradox. Ich nehme mich als Beispiel. Ich arbeite jeden Tag, aber ich treffe Leute, die ich nicht persönlich kenne. Als Gästeführerin arbeite ich mit vielen Leuten, sie kommen aus verschiedenen Ländern. Und das ist wunderbar. Wir haben 2 Stunden zusammen für einen Chatrundgang. Das ist interessant, viel. Wir reden viel, aber sie sind dann weg. Oder ich habe eine große Gruppe 2 Tage oder 5 Tage. Es ist alles wunderbar, aber sie sind dann nicht mehr zu sehen oder das ist vorbei. Oder ich lehre Business English. Und ich treffe auch diese Leute aus Unternehmen, aber sie sind wirklich nicht mein Team. Ich habe kein Team, ich selbstständig bin, ich bin ein Freiberufler. Wenn ich in einem Büro gearbeitet hatte, dann war das war dann anderes gewesen, weil dann hatte ich ein Team, ich hatte den Kollegen. Aber das hängt auch von dem Beruf ab, weil ich arbeite allein. Ich habe nur diese Kollegen und die sind auch allein. Und wir treffen uns vielleicht manchmal einmal im Monat oder zweimal vor einem Café oder manchmal einen Frühstück, bevor wir arbeiten gehen. Aber das ist nicht so viel, als in einem Büro zu arbeiten. Verstehst du? Und das war auch mit meiner Freundin. Sie lehrt Englisch an der Folkhochschule oder sowas. Und das ist immer so. Das ist eine Gruppe, es ist wunderbar und dann sind sie weg. Dann ist man dann auch mal allein.
Aber da habe ich das gegenteilige Erfahrung gemacht. Also ich mache ja an der Volkshochschule einen Chinesischkurs und den mache ich jetzt schon seit 9 Jahren mittlerweile. Und das ist eigentlich ein zusammengewalkter Haufen, der doch seit 9 Jahren dieselben Leute. Und da hat man doch eine ganze Menge auch Leute kennenlernen, interessante Leute. Also es sind so 5, 6 Leute, mit denen man doch auch ein bisschen näher dann zusammenkommt. Ist das nicht so?
Weiß ich nicht, weil ich bin nicht in der Volkshochschule. Aber vielleicht mit meinen Freunden ist unterschiedlich, weil ich bin mit Unternehmen tätig. So ich gehe dann in die Unternehmen und lehre Englisch zu den Leuten dort.
Ah, okay.
Ich glaube, bei den meisten Kursen ist das schon eher so, dass sie halt, dass es da halt eine vorher sozusagen eine zeitliche Vorgabe gibt, wie lange da die Gruppe existiert und wann die sich dann halt wieder auflöst. Ist wahrscheinlich schon eher der Ausnahmefall, dass es da so Gruppen gibt, die da so lange zusammenhalten. Könnte ich mir vorstellen.
Na, Cyril, ich meine, du bist ja jetzt auch in so einer relativ großen Firma. Wie sieht es bei dir aus? Wie viele so eine nicht-deutschen Mitarbeiter zum Beispiel hast du? Hast du da auch schon mal Erfahrungen gemacht? Hast du mit denen schon mal angebandelt und da mal auch mal Hallo gesagt und versucht, da sozusagen in die Community mal mit reinzukommen oder sowas?
Also wir haben einen relativ großen Anteil indischer Mitarbeiter, aber die sitzen dann meistens halt auch in Indien. Die sind dann in Pune oder Bangalore oder so. Die sind nicht nur zu einem kleinen Teil hier in Dresden. Da würde mir jetzt tatsächlich auch keiner einfallen spontan. Das sind nicht meine Teams, in denen ich drin bin. In meinem Team habe ich einen Werkstudenten aus Pakistan. Naja, der ist halt so in dem studentischen Umfeld drin. Aber da kann ich auch nicht großartig sagen, wie es dem so ergeht in dem Kontext. Wir sind eigentlich hauptsächlich in dem, ja, wir haben halt eine, in dem Sinne rein professionelle Beziehung, also rein im geschäftlichen Kontext. Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt privat irgendwie uns treffen würden oder so. Aber das finde ich eigentlich persönlich nicht so ungewöhnlich. Es ist auch nicht so, dass ich mit anderen Kollegen großartig Beziehungen außerhalb des Arbeitsrahmens führe. Das hat sich jetzt nicht wirklich ergeben. Von daher kann ich tatsächlich nicht allzu viel dazu sagen. Also ich sehe, dass es derartige Kollegen gibt bei uns auch am Standort, aber Einblick habe ich da nicht tiefere.
Als ich noch an der Hochschule war, hatte ich eine Weile mit so einem englischsprachigen Studiengang zu tun, der da aufgebaut wurde. Und da hatte ich durchaus den Eindruck, dass es da schon relativ schwierig war. Also ich war da eine Weile dann auch sozusagen der erste Studentenjahrgang hatte mich da so ein bisschen integriert, sage ich mal, in Anführungszeichen andersrum. Aber es war tatsächlich so, dass es auch für die verhältnismäßig schwierig war, da irgendwie aus ihrer Gruppe halt so rauszukommen. Und sie waren da gefühlt schon sehr froh, dass sie mich da eine Weile immer mit eingeladen haben. Und tatsächlich war das da zum Teil auch relativ kompliziert, weil eben auch die Hochschulverwaltung und das Ausländeramt und so da noch nicht so richtig drauf eingestellt waren, dass da plötzlich Leute kommen, die nicht Deutsch mit ihnen reden können und so weiter. Also
ja, die Erfahrung habe ich hier auch gemacht. Also hier in Dresden auf dem Auslandsamt, ich bin mit Freunden da hingegangen, weil denen ihr Visa auslief und das musste verlängert werden. Und dann, das Problem war halt wirklich, dass die auf dem Auslandsamt noch nicht mal Englisch gesprochen haben. Und dann wollte ich mit rein übersetzen, dann haben sie mir das aber verboten, weil, dürfen sie nie, weil wir sind hier in Deutschland, da gibt's Regeln. Und zum Schluss kamen sie dann von alleine wieder raus, weil sie die Kommunikation halt nie hinbekommen haben und haben mich gebeten zu übersetzen. Hingegen habe ich die Erfahrung in China gemacht, wo ich mich melden musste, dass ich vier Formulare, also dasselbe Formular in vier verschiedenen Sprachen bekommen hat, wo unter anderem auch Deutsch dabei war. Also das war schon interessant sozusagen, das festzustellen. Da können wir eigentlich gleich mal drauf eingehen, gerade Behörden, die Behördengänge als Ausländer, hast du ja sicher noch ein paar mehr als wir. Also das ist ja, man muss ja immer wieder seine Aufenthaltsgenehmigung und sowas machen lassen. Oder hast du mittlerweile schon Einbürgerungstest gemacht, Seema?
Ich habe, das war am Anfang ganz, ganz schwierig, weil sie sind wirklich unfreundlich. Und aber es ist besser geworden, habe ich auch gehört. Neulich habe ich gehört, dass sie sind, ist es viel besser geworden. Sie sind freundlicher, sprechen Englisch und sind mehr offen.
Ist das vielleicht jetzt eben wegen dieses großen Flüchtlingszuflusses im Jahr 2015 passiert, dass dann einfach die Notwendigkeit bestand, da professioneller zu werden? Kann das vielleicht der Fall sein?
Kann schon sein. Also hat sicherlich auch eine Rolle gespielt.
Ja, ich denke auch.
Gut, ich habe hier noch ein paar Themen auf meinem Zettel stehen. Und zwar tut man ja immer gerne anbandeln mit Leuten. Also in den USA gibt es diesen Smalltalk, da redet man übers Wetter. Aber wenn ich mit jemandem Freund werden will, dann lade ich den zum Essen ein. Und das ist eine Sache, die ich hier noch auf meinem Zettel einfach als Stichpunkt draufstehen habe. Wie hast du das Essen wahrgenommen? Also gerade in Deutschland, der Unterschied sicher von Indisch zu Deutsch essen und auch die Essgewohnheiten. Also im Chinesen gibt es da tausende Regeln nur ums Essen. Und wie hat dich das immer so Also wie hast du das erlebt, persönlich einfach von den Esskunden, so im Restaurant oder mit Freunden und auch von der Küche her, kommst du mit der Küche klar oder würzt du immer noch schön nach oder wie sie da, also da interessiert mich halt, wie du das mit dem Essen wahrnimmst.
ich liebe die Kuchen, die deutsche Kuchen. Das ist kein Problem. Glücklicherweise bin ich kein Vegetarier. Sonst hatte ich viel Problem gehabt. Und ich finde dass die deutsche Küche interessant. Es fehlt nur ein bisschen Gewürze. Manchmal für Inder ist es wirklich bland sozusagen. Aber sonst ist okay. Ich bin immer ein bisschen, ich finde das komisch, dass wenn ich über die indische Brot spreche und ich sage, wir haben so viel verschiedenen Brote, die Deutschen sagen immer, dass wir haben auch so viele verschiedene Brote. Aber das ist, wenn ich verschiedene Brote sage in Indien, das ist wirklich hunderte unterschiedliche Brote. Und aber es gibt kein Verständnis davon, weil die Deutschen sind ganz stolz auf ihre Brot, auf die Sorten von Brot.
also ich glaub dir das gleich, auch wenn ich nur einen Monat in Indien war.
Ich glaube, die meisten Deutschen, die dann sich damit brüsten, dass wir so viele verschiedene Brotsorten haben, die haben dann halt den Vergleich mit ihrem Urlaub in Amerika, wo es halt irgendwie, ja, es gibt halt da nur Weißbrot, was halt irgendwie grässlich süß schmeckt.
Kleines Toastbrot und großes Toastbrot.
Ja, genau. Und dagegen ist natürlich Deutschland ein Schlaraffenland, was Brot angeht. Aber das heißt natürlich jetzt noch nicht, dass es in anderen Ländern nicht irgendwie auch eine gute Auswahl geben sollte. Was das Essen angeht, ich hatte ja gerade erwähnt, dass ich meinen Kollegen aus Pakistan habe. Mit dem war ich am Postplatz in diesem kleinen indischen Restaurant da, weil er auch aus der Ecke kommt. Er ist auch aus Punjab ursprünglich, seine Familie. Und der Laden heißt auch irgendwas mit Punjab, was, weil ich verstehe, ein Bundesstaat in Indien ist. Und habe ich ihn dann halt quasi gefragt, so auf die Probe gestellt, so jetzt komm mit, jetzt essen wir dort und dann sagst du mir, ob das authentisch ist. Und dann waren wir halt dort und so, naja, was hältst du davon? Ja, es ist durchaus authentisch, aber sehr mild. Also wie ich es erwartet habe.
Na, in der Neustadt kannst du nachfragen, da gibt es dann die indische Würze und das ist dann schon, also da habe ich selbst mit dem, also ich bin die chinesische Gewürze gewöhnt, aber die indische, die tut mich immer noch ein bisschen umhauen, also ich weiß nicht, was da drin ist, aber es ist schon noch ein bisschen heftiger. Also
die indischen Restaurants in Freiberg habe ich schon erzogen.
Ein bisschen scharfer sie machen?
Ja, die wissen schon, dass wenn ich sage, dass sie es scharf machen sollen, dass sie es dann wirklich indisch scharf machen dürfen.
Ja. Sonst ist alles hat Sahne drin und das schmeckt dann, alles schmeckt wie Sahne.
Ja, kommt hin.
Das ist wie im Deutschen. Freunde aus China kamen hierher und erklärten mir nach anderthalb Tagen, finally I figured out the secret of German cuisine. Also ich habe es endlich rausbekommen, was das Geheimnis von deutschen Essen ist. Kartoffeln und Fleisch, Fleisch und Kartoffeln, Kartoffeln und Fleisch, Fleisch und Kartoffeln. Genau. So, das war sehr vielsagend, genau. Wie sieht's beim Essen mit den so Essgewohnheiten aus oder so Tipping-Gewohnheiten im Restaurant und sowas? Wie ist das so der Unterschied in Indien? Ich habe gehört, ich selber war noch nie in Indien, deswegen kenne ich das nie. Es wird mit Händen gegessen. Bist du damit dann auch sofort zurechtgekommen, so irgendwie jetzt erstmal mit Messer und Gabel zu essen? In China, die kennen Löffel, aber die kennen halt Messer und Gabel nie. Das ist dann immer sehr interessant, wenn man den Messer und Gabel in die Hand drückt.
Ja, ich war glücklich, dass ich internationale Cuisine kannte in meiner Heimat. Ich habe auch viel gegessen, bin auch viel gereist und ich habe von Kindheit mit Gabel und Messer gegessen, auch mit der Hand, auch mit einem Löffel und dann, ich war dann ein bisschen flexibel, aber für viel ist das wirklich eine Herausforderung, mit Gabel und Messer zu essen. Und ich kann mich erinnern an eine eine ganz lustige Abend. Ich war eingeladen zu einer Gruppe aus Indien und sie waren hier für eine Reise und irgendwie hat jemand Spaghetti bestellt und konnte nicht mit dem Gabel das essen. Er hat wirklich versucht, mit dem Löffel Spaghetti zu essen und das war wie eine Katastrophe. Der ganze Spaghetti lag am Tisch zwischen die Teller und dem Mann. Und vielleicht ist es doch Pizza zu bestellen und nicht Spaghetti. Aber das ist wirklich eine Herausforderung. Aber mittlerweile viele von den großen Städten oder auch nicht von der großen Städte, auch von anderen Städten, wissen sie, wie sie mit Löffel und Messer und Gabel essen sollen. Mit der Hand, natürlich, wir essen zu Hause mit der Hand, wenn wir Indisch essen. Und das schmeckt eigentlich viel besser. Das ist auch meine Empfehlung. Wenn jemand das zuhört, in ein indisches Restaurant geht, dann ess bitte mit der Hand und nicht mit einem Messer und Gabel.
Also eine Beschreibung von Spaghetti mit Löffel essen und sowas, das klingt ähnlich adept, wie als ich das erste Mal mit Stäbchen irgendwas essen wollte.
Ja, also ich kann mich da schon gar nicht mehr dran erinnern, wie schlimm das bei mir mit Stäbchen war, aber ich muss dazu sagen, ich kann das seit klein auf, also ich habe das halt genauso wie Simi gelernt, halt relativ jung mit Stäbchen zu essen, deswegen geht das schon, genau. Aber ich muss sagen, ich habe immer so ein bisschen Abneigung, das Essen anzufassen. Also gerade auch, weil man isst ja auch warm und dann hat man Angst, dass man sich verbrennt. Andersrum ist es natürlich auch total dumm, weil man tut es ja sowieso im Mund, also würde man sich auch im Mund verbrennen. Also und dann hat man das ganze Fett an den Händen und ich will jedes Mal, nachdem ich ins Essen greife und mir das in den Mund stecken würde, sofort wieder ans Taul greifen und mir die Hände sauber machen und so weiter und so fort. Also ich bin immer okay.
Ich finde das mit dem Brot, finde ich, das funktioniert sehr gut. Mit Reis dazu, das finde ich auch immer etwas kompliziert, aber.
Also ich hatte das ein einziges Mal, dass ich im Restaurant mit Händen gegessen habe, das war in Berlin, da waren wir in einem äthiopischen Restaurant und da hat man halt eine Platte für den ganzen Tisch bekommen und dann waren da so, so ganz flaches Brot, ne? Ich weiß nicht, wie das dann heißt, aber noch dünner als Naanbrot. Also halt wirklich, was dann ja wie so ein Tortilla-Fladen ist. Und dann ist halt quasi die Idee gewesen, dass man sich mal so einen Fladen nimmt und damit dann irgendwas greift von der Platte. Also halt irgendwie ein Stückchen Fleisch oder irgendwie ein Stückchen Gemüse oder sowas. Und dann isst man halt diesen ganzen Happen mit einmal. Und dadurch, dass man halt diesen Brotfladen drumherum hat, macht man dann halt keine Schweinerei damit.
Injera heißt das. Injera.
Okay, und das können wir hier in Dresden auch bei den indischen Restaurants bestellen. Also nach Injera fragen.
Nee, das ist dann Äthiopien. Du musst das like nach Leipzig oder Berlin fahren.
Ah, okay.
Ja, aber du kannst das mit dem Naanbrot auch so machen.
Ja, du hast recht. Und das ist wie ein Löffel. Das Naanbrot wird dann gebrochen in einen kleinen Stück und dann benutzt man wie ein Löffel. Um an die Gravy reinzugehen. Und dann das kommt in den Mund. Und die Hand sind dann immer noch sauber.
Genau.
Okay, das probiere ich das nächste Mal. Also ich glaube, ich habe heute echt was gelernt. Also klar, wenn man das Fladenbrot nimmt und dann damit dann isst, dann ist das natürlich mit der Hand essen auch viel sauber. Dann tut die Hand nicht so einsauen. Genau.
Ja, Pentaradio ist ab jetzt die erste Quelle für Foodhacks.
Genau. Gut, ich habe noch einen weiteren Punkt, der mich interessiert, weil als ich in Peking rausgefallen bin aus dem Flieger, hat mich nach ein, zwei Tagen, als ich es dann genutzt habe, dieses ÖPNV-System erstmal voll weggeblown. Also das war so dieser Ohreffekt, so funktioniert das? Also ich war dort und sagte, ach, endlich hat mal jemand darüber nachgedacht und das cool gemacht. Wie siehst du das? Also der Unterschied, ich weiß nicht, wie Indiens ist, ich habe von Simon schon mal so ein paar Bilder gesehen und es sah mir alles ein bisschen chaotisch aus. Die Chinesen sind ja auch so ein bisschen strukturierter. Wie war der Unterschied aus dem indischen ÖPNV-System oder insgesamt Transport habe ich hier stehen, also überhaupt der Transport in Dresden, VS, New Delhi, so, das würde mich auch nochmal interessieren, weil das doch auch sicher schon interessant ist, da dieses System. Also in Peking zum Beispiel ist so, du kommst in die Straßenbahn gar nicht rein, wenn du das Ticket nicht bezahlt hast. Hier ist einfach der Trust da. Also du musst dein Ticket bezahlen. Entweder hast du den so oder hast keins und fährst. So, und hier gibt's aber dafür noch Papiertickets, wo dort alles schön digital ist. Also und auch schon seit 10 Jahren. Also das ist halt äußerst interessant. So, und wie hast du das gesehen, Semi, als Expat sozusagen, wenn du hierher kamst?
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weißt du.
Na, zum Beispiel, öffentliche Verkehrsmittel oder auch, wenn du dann sagst, oh Gott, ich muss mir erstmal ein Fahrrad kaufen oder was weiß ich. Genau.
Wenn ich selbst fahre, auch mit der Traffic und der Verkehr auch. Ich würde gerne ein bisschen über den Verkehr und die, wenn es das Auto gelernt. Ich habe in Indien 20 Jahre Auto gefahren, bin ich gefahren. Oder ich konnte Auto fahren, das ist besser gesagt. Mhm. Ich muss hier eine neue Prüfung machen. Und obwohl hier kein Verkehr gibt auf der Straße, bin ich durchgefallen. Das ist wirklich komisch. Ich hatte es niemals gedacht. Weil in Indien ist es ganz klar, du musst mit dem Auto das Haus verlassen. Und du musst alles machen, so dass du niemand tötet auf der Straße, selbst nicht einen Unfall hat, und dann du kommst zu Hause und alles ist okay. Das ist die Bottomline sozusagen. Und mein Mann sagt immer, dass die rote Licht, dass die Red Lights niemand steht an die Ampel, das ist nicht wahr. Man steht an die Ampel, aber wenn niemand da ist, um 12 Uhr in der Nacht, wenn kein Mann wach ist, oder dann vielleicht steht man nicht an die Ampel und geht dann durch, und dann gibt's auch Unfall. So, die Regeln sind ganz einfach. Du musst niemanden töten, selbst nicht töten lassen, und du kommst home, ist alles okay. Natürlich in Deutschland ist es viel. Es ist nicht so. Und das finde ich auch gut, dass alles so geregelt ist mit dem Verkehr. In Indien sind die öffentlichen Verkehrsmittel wenig. Sie sind weniger als gebraucht. Und es gibt immer diese große Druck, dass man in der Straßenbahn reingehen kann oder in der Metro. Mittlerweile haben wir diese wunderbare Metro in Indien. Und funktioniert wunderbar, ist immer pünktlich. Aber wenn die Türen aufgehen, am Anfang, als die Türen aufgegangen sind, sind diese große Masse von Menschen drin, die raus wollen, und gibt es diese große Masse von Menschen, die von draußen bis rein wollen. Und niemand kommt dann, niemand kommt rein oder niemand kommt raus. Wir haben immer so wenig gehabt, dass jeder muss kämpfen, rein in die Straßenbahn zu gehen. Jetzt ist das besser geworden, weil wir haben dann verstanden, die Metro kommt, jede 3 Minuten kommt ein Metro, ist okay, man schafft's reinzugehen, man hat einen Sitzplatz zu sitzen, und jetzt ist alles ein bisschen entspannter geworden. Aber am Anfang war wirklich komisch zu sehen, wie alle versucht haben, gleichzeitig rein und auszugehen. Es ist eine große Herausforderung. Wir sind ganz, in Deutschland sind wir sehr bereit, das zu beurteilen, dass es alles chaotisch ist oder zu viel ist oder nicht genug ist. Aber wir müssen auch daran denken, dass Indien so ein großes Land ist, dass es gibt wirklich ganze Europa und mehr in ein Land, Indien. Und wenn sie trotzdem die Infrastruktur funktioniert, ist das eine große Herausforderung, dass es so wirklich funktioniert. Und das müssen wir sehen, dass es nicht funktioniert, sondern die Herausforderungen sind so viel, dass natürlich gibt's Probleme. Die sind doch nicht so viel.
Ja, eigentlich ist es schon faszinierend auch, wie gut es eigentlich schon funktioniert, von einem Ort zum anderen zu kommen.
Ja.
Also ich fand das ja in China ganz witzig, dass ich natürlich als guter Deutscher an die U-Bahn gehe und dort erstmal stehe und warte, bis alle rauskommen, und mich aber von hinten die Leute schubsen, weil man ist halt gewohnt, da rein. Also in China gibt es so dieses System, die gehen zur gleichen Zeit rein und raus und das funktioniert. Also das lernt man dann sozusagen. In der Mitte geht man raus und an, rechts und links an der Tür geht man rein. Und ich stand da und wollte alle erstmal aussteigen lassen, so wie ich das hier in Dresden gewohnt bin, und dann steigt man ein. Also das hat mich dort ganz schön auch erstmal so ein bisschen, es war auch so ein Culture-Shock, erstmal so zu verstehen, wie die U-Bahn funktioniert. Aber andererseits hat mir wieder die Kinnlade runtergehauen, als ich halt, wie du das jetzt gerade sagtest, alle, ich glaube in China, in Peking waren es alle 2 Minuten kommt die U-Bahn und du sagtest gerade alle 3 Minuten, also das ist natürlich auch immer wieder ein Culture-Shock, der, den ich hier jedes Mal sehe, wenn hier die Bahn bloß alle 10 Minuten kommt und die erzählen mir, ja, wir kommen ja schon alle 10 Minuten in Dresden, dann finde ich immer, die, meine Erfahrung aus Asien, die finde ich dann immer wieder sehr interessant, aber gut, die müssen halt deutlich mehr transportieren.
Dafür musst du aber nicht nach Asien gehen, also auf den Hauptstrecken zu den Hauptverkehrszeiten kommt in Moskau die Metro auch alle 2 Minuten.
Okay.
Also in Berlin ist es, glaube ich, 5 Minuten, aber ich glaube in Nürnberg die U2 und U3, die automatisch fahren, die fahren alle 3 Minuten.
Ich glaube, ich bin in Nürnberg noch nie U-Bahn gefahren.
Ja, ich habe es auch nur in Berichten gesehen bis jetzt. Ich war noch nicht selber dort. Ich würde mir das auch mal gerne angucken, weil man da ja auch die Möglichkeit hat, dann wirklich ganz vorne zu sitzen und so und der U-Bahn dabei zuzusehen, wie sie durch den Tunnel fährt und so weiter. Aber das habe ich in Berichten irgendwie mitbekommen. Das kann eventuell auch wieder so eine Sache sein, dass sie keine dichtere Zugfolge machen können aus Sicherheitsgründen, weil die Signalisierungsmechanismen halt nicht darauf ausgelegt sind. Und dann wäre dann wieder die Frage, wenn man jetzt irgendwie von 5 Minuten auf 3 Minuten gehen wollte, dann müsste man dann quasi das ganze Netz umbauen auf bessere Signalisierung, was dann mit wahnwitzigen Investitionen verbunden wäre. Und dann ist dann eventuell wieder nicht der politische Wille da. Könnte ich mir vorstellen.
Ich bin allerdings schon mal eine führerlose U-Bahn in New Delhi gefahren.
Meinst hoffentlich eine selbstfahrende, nicht eine führerlose im Sinne von, die rollt einfach nur so.
Na, die ist schon von dem Ort gefahren, zu dem sie mich auch hinbringen sollte. Das war in diese Technologiestadt in Guyan? Nee, Guyan. Na, ist irgendwie so ein bisschen, ja, genau, ein Stück, bisschen außerhalb von New Delhi.
Wir sehen, Simon ist ordentlich rumgekommen. Meine Fresse, genau. So viel bin ich in China nie rumgekommen. Genau. Ja gut, ich habe da 2 Großstädte gesehen. Genau. Und ein bisschen was auf dem Land. Genau. So, mein letzten Punkt, und danach wollen wir deine Zeit auch nie weitergehen, den ich mir hier aufgeschrieben habe, ist als Stichpunkt Freizeit. In Deutschland, wir sind, so sage ich immer so, das Vereinsland. Also hier gibt es extrem viele Vereine in allen möglichen. Also ich hatte heute erst wieder den Fall, dass hier ein Vogel vom Dach gefallen ist und da gab es halt einen Verein, der sich darum kümmert, die Vögel aufzulesen und sich darum kümmert, die halt durchzufüttern und die wieder aufzupäppeln und dann wieder auszuwildern. Wie siehst du als Expert dieses Vereins? Du hast mir ja vor uns gesagt, ihr habt jetzt so eine Community, aber eine Community ist ja jetzt an sich kein Verein. Wie ist es bei dir zu Hause gewesen vorher? Also ich sage jetzt zu Hause in Indien sozusagen. Wie ist es jetzt? Bist du Mitglied in diversen Vereinen oder in einem oder in keinem? Hast du da irgendwie auch schon mal was von mitgekriegt? Weil gerade, ich sehe das ja auch so ein bisschen als, du sagtest ja vor uns, du hattest was mit Psychotherapie zu tun. Gerade das sehe ich ja auch irgendwie als relevant, um Freunde kennenzulernen, um seine Psyche ein bisschen zu pflegen. So ein Verein oder so eine Non-Governmental Organization, NGO oder sowas, genau. Also, wie siehst du das als Expat?
Meinst du, dass gibt es hier genug Möglichkeiten, in einen Verein zu werden, einem Mitglied zu werden? Meinst du so?
Ja, also ich kenne hier zum Beispiel Chinesen, die hier im Ping-Pong-Verein sind, die hier wirklich irgendwie in der Tischtennis-Liga in der Stadt Dresden spielen. Also da kenne ich Leute, die das sozusagen total cool fanden. Genau.
Ja, es gibt Möglichkeiten in Dresden auch. Ich muss gestehen, dass ich nicht so ein, ich habe das nicht so gemacht. Ich bin kein Mitglied in einem Verein, aber nur in der Bund, die Gästeführerverein. Aber ja, gibt es Möglichkeiten. Ich habe das nicht ausgewählt.
Wie sah das in Indien aus? Gab's da, also gibt's da irgendwie so eine NGO-Aktivitäten? So, muss jetzt nicht eine Membership, also ein Verein sein, sondern so als NGO oder sowas?
Ja, gibt's viele Möglichkeiten. In Indien, die NGO ist eine wichtige, ist ganz wichtig, weil vor Zeit hat die Regierung nicht so viel in Mental Health, wo ich war. Ich habe in ein NGO gearbeitet, weil es gab keine Unterstützung für Leute, die depressiv waren. Nicht so viel. Am Anfang, ich spreche über die Anfang 90er Jahre, es waren nicht so viele Angebote. Und dann hat diese NGOs dann wirklich ausgesprungen, sie sind reingesprungen zu helfen. Und das ist wirklich eine Kultur, dass die Leute machen das selbst, weil es gibt nicht genug Infrastruktur. Und das ist bis heute, gibt es für Animals, für Tiere, für Arme, für Mädels, für Kinder. Die Bürger machen selbst eine Initiative, um zu helfen. Ich habe auch in den Corona-Zeiten, ist es so passiert, weil alle haben gehört, dass es gab nicht genug Betten und nicht genug Sauerstoff in die Krankenhäuser, weil sie waren überfüllt. Und dann hat die Community selbst das gemacht. Sie haben Geld gesammelt, sie haben klein ICU, mit Intensive Care Units aufgebaut, mit Betten, mit Sauerstoff in jeder Lokalität sozusagen. Sie haben das selbst aufgebaut, weil das war nicht genug. Taxifahrer haben Sauerstoffzylinder gekauft und man konnte dann in ein Taxi zu einem Krankenhaus fahren mit Sauerstoffmask drin. Das ist so wirklich, dass diese Kultur, selbst zu etwas zu machen, das ist ganz, ganz oft in Indien, das ist ganz live in Indien. Dass wir warten nicht auf die Behörde etwas zu machen, wir machen das selbst. Und viele sind dann Mitglied von solchen Vereinen oder NGOs.
Ja, genau. Ich habe da auch so, das waren so Doktoranden, mit denen ich da zu tun hatte in einem Forschungsinstitut. Und die hatten auch so eine Initiative, wo sie irgendwie so Studenten oder so Schüler unterstützt haben, die halt irgendwie aus ärmeren Verhältnissen kamen und da halt versucht haben, irgendwie so Bücher und Material für die zu organisieren.
In Indien gibt es kein Hartz IV oder gibt es keine Sozialversicherung. Wir sind halt die Sozialversicherung und die Krankenversicherung für viele, die bei uns arbeiten. Als ich in Indien lebte, hatte ich ein großer Haushalt. Ich hatte Leute, die von mir gearbeitet haben als Diener. Und wenn sie krank waren, habe ich dann für das Krankenhaus bezahlt. Wenn die Tochter heiraten sollte, hat nicht genug Geld. Ich hatte das als einen Lohn gegeben. Wir machen das füreinander. Jeder, der eine Arbeit hat, Geld hat, versucht dann eine arme Familie zu helfen und weiterzubringen. Meine Mutter zum Beispiel hat zwei Junge unterstützt und hat geholfen, dass sie nach Schule gehen, studieren. Sie hat für die Universität bezahlt und alles. Und sie sind jetzt wirklich sehr gut. Sie arbeiten als eine Aeronautiker. Und die andere ist ein Sales Manager für eine 5-Star Kette. Er ist ein Pan-Indian Sales Manager für eine weltweite Kette. Und sie sind wirklich von einem armen Verhältnis. So, das ist auch wichtig, diese Spirit, alles zu geben, in der Community zurückzugeben. Das ist ganz groß in Indien.
Das ist aber schon interessant, weil in Deutschland haben wir diese ganzen Sachen vom Staat her gegeben. Also der Staat hat diese Fürsorgepflichten und der tut die auch ausfüllen. Also wir haben Hartz IV, wir haben eine vernünftige Krankenversicherung. Hier braucht man halt die Vereine nicht für diese Fürsorgeverpflichtung, sondern hier ist es halt Freizeit, wo man dann die Vögel rettet oder wo man, wie wir halt, einen Hackerverein gründet oder wo man dann halt Bildung voranbringt oder sowas. Das finde ich sehr interessant, deine
Naja, aus, das ist ja nicht so, also ich meine, hier gibt es ja auch schon diese Tafelvereine und so, also es ist jetzt nicht so, dass es hier gar nichts in dieser Kategorie der Unterstützungsvereine gibt. Also
nein, natürlich auch eine Rolle. Ist ja auch richtig, auch in Form von Schule zum Beispiel für Leute, die sich das halt einfach nie leisten können, die kriegen dann halt auch unter Umständen von so einem Verein, auch mal vom Schulverein, einen Laptop gekauft oder sowas. Genau. Ich will bloß an erinnern, wenn wir Kongress machen und da kann sich jemand die Eintrittskarte nicht leisten, dann klären wir das ja im Prinzip auch. Also ist aber trotzdem interessant, das zu hören.
Ja, auf alle Fälle, klar.
Naja, das ist letztendlich mal, wie es ist, ne? Sobald wenn der Staat nicht eine bestimmte Sozialleistung bereitstellen kann, die gebraucht wird, dann wird die halt von jemand anderem bereitgestellt, wenn dann halt die Notlage hinreichend sichtbar ist und so weiter. Früher haben das dann teilweise auch die Kirchen gemacht. Jetzt sind es halt zivilrechtliche Organisationen. Ja, oder wie gesagt, halt dann hat sich dann der Staat dessen angenommen in irgendeiner Form.
Gut, Semi. Mein Zettel ist leer. Ich weiß nicht, ob meine Host noch Fragen haben an dich. Mich hat sehr gefreut und ich habe sehr viel gelernt. Zumindest weiß ich jetzt, wie ich vernünftig mit Händen essen kann.
Genau. Vielleicht tagesaktuell, da wir ja gerade dieses Wochenende mal wieder so eine für deutsche Maßstäbe massive Hitzewelle haben. Also wir haben jetzt hier, glaube ich, heute 35 Grad oder so gehabt. Wie nimmst du das als Inderin wahr? Du bist ja wahrscheinlich eher andere Größenordnungen gewöhnt.
Ja, ich bin an Klimaanlagen und Ventilator gewohnt. Für mich ist es ganz schlimm. Jeder denkt, ich bin aus Indien, ich bin gewohnt. Nein, also sobald die Temperatur 1028 Grad ist, haben wir dann die Ventilator oder die Klimaanlage an und wir gehen gar nicht draußen. Aber das ist wirklich, ich musste dann daran gewöhnen, in Deutschland zu leben ohne Ventilator. Das war ganz, ganz, ganz schwierig. Aber habe geschafft.
Ja, das kenne ich aus Asien auch da. Also in China oder selbst in den USA, wo ich zeitweise gelebt habe, so in Montana, da konntest du nie ohne Klimaanlage schlafen, weil es war einfach nie auszuhalten. Und irgendwann gewöhnst du dich halt an das leichte Brummen im Hintergrund. Das geht schon.
Ja, wir werden mal sehen, wie das dann aussieht mit dem leichten Brummen. Wir haben ja hier auch alle Ventilatoren laufen, wenn ich das so richtig sehen kann. Ich hoffe mal, das ist dann in der Nachbearbeitung dann alles rauszurechnen. Hoffe ich mal, dass das nicht so sehr gestört hat, wenn das nicht ganz rausgerechnet wurde.
Gut. Dann danken wir dir auf jeden Fall fürs Kommen und ich würde im Namen des HQs einfach dich gerne zum Kochen einladen. Natürlich sollst du uns beibringen, wie wir kochen. Genau. Du kannst gerne vorbeikommen bei uns im HQ. Dann danken wir dir erstmal.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke. Und dann spielen wir jetzt erstmal eine Musik und machen dann mit den News weiter.
Bis gleich. We'll be right back.
Nachdem wir jetzt ein spannendes Gespräch dazu hatten, wie man denn in Deutschland so ankommt, wenn man von woanders herkommt, müssen wir uns jetzt noch hier unseren üblichen Aktivitäten widmen, und zwar Feedback und News. Und wir fangen mit Feedback an. Und ja, da hat uns was zur letzten Sendung erreicht. Möchte das erstmal jemand vorstellen?
Wir hatten letztes Mal prinzipiell dieses Thema, dass Forscher an der Universität Minnesota Patches in den Linux-Kernel reingebracht haben, also Änderungen eingereicht haben, die bewusst Fehler enthielten, mit der Intention zu prüfen, ob diese Fehler vom Review-Prozess abgefangen werden können. Und wir hatten das kritisiert, dass das halt, wie hatten wir das kritisiert? Das ist jetzt das quasi, worum sich das Feedback dreht. Es steht jetzt hier bei uns in den Punkten drin, es wurde um Klarstellung gebeten, warum wir das Ganze verurteilt haben, aber ansonsten Hacks okay finden, weil wir haben ja öfter irgendwelche Meldungen, dass jemand sich ein IT-System angeguckt hat. Ich meine, wir hatten jetzt in den letzten Monaten sehr oft die Luca-App, wir hatten diese Pass4All-App, die wir im März ausführlich besprochen hatten, die von technisch kompetenten Leuten auseinandergenommen wurde und auf Sicherheitslücken überprüft wurde, wo dann zahlreiche gefunden wurden. Was hier jetzt der qualitative Unterschied ist. Und ich denke, der Unterschied hier ist, dass eben nicht Maschinen, sondern Menschen gehackt wurden, dass auf einen sozialen Prozess ein Angriff geführt wurde. Und auch das ist ja prinzipiell keine schlechte Sache. Auch irgendwie einen sozialen Prozess will man irgendwie auf Schwachstellen überprüfen können. Aber es wurde nicht hinreichend mit den Akteuren im guten Willen zusammengearbeitet. Es wurde nicht in dem Maße, wie wir das gerne gehabt hätten, guter Wille demonstriert. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, also es wurde halt auch teilweise, also ich sehe es noch ein bisschen anders, weil ich sehe halt das Problem, dass in Kauf genommen wurde, dass es Fehler im Linux-Kernel gibt, was halt jetzt ist, womit ich nicht spielen will, weil das einfach auf wie viele Milliarden Kisten drauf ist, also dieses in Kauf nehmen, dass das halt überhaupt zum GAU kommen kann, also das ist halt einmal Tschernobyl spielen und klar, es ging in dem Moment nicht schief, aber es hätte halt auch ein Tschernobyl sein können zum Schluss und das fand ich jetzt problematisch. Na, man hätte das oben Bescheid sagen können, bitte lasst den Patch nie durch, dann wissen das halt bloß oben, was weiß ich, Linus und drei andere Kernel-Entwickler und gut, da, es ist einfach ein Kommunikationsproblem gewesen.
Soweit würde ich auch gehen. Das wäre notwendig gewesen, dass man das von vornherein ausschließt, dass fehlerhafter Code wirklich am Ende ankommen kann. Aber ansonsten, genau, finde ich das soweit okay, dass man das genauso prüft, wie man andere Systeme prüft. Und wie gesagt, es sind halt auch viele Fälle bekannt, wo halt technische Systeme oder soziale Systeme halt auch dadurch kaputt gegangen sind, dass eben Menschen ausgenutzt wurden und dort es dann sozusagen keine Kontrollmechanismen gab, um das zu verhindern.
Gut, kann ich auch nur zustimmen.
Das ist ja letztendlich genauso, wie wenn man einen Pentesting macht, also Pentesting wie Penetration Test, also einen Eindringtest quasi. Und da geht es dann auch zum Teil darum, da wird dann zum Beispiel getestet, ob so ein Tester in irgendwelche Gebäude reinkommt von der Firma. Also der wird dann in dem Fall halt von der Firma engagiert und deswegen ist es dann halt okay, das System zu hacken quasi. Und der Hack läuft dann mitunter dann so ab, dass man sich dann als Mitarbeiter ausgibt oder vielleicht als Reinigungskraft oder sowas und dann unter dem Vorwand sich Zugang zu dem Rechenzentrum oder so verschafft, wo man dann mit der Hardware irgendwie Schindluder treiben kann. Und das sind ja durchaus Tests, die man durchführen will, weil das auch ein tatsächlicher Angreifer machen könnte. Aber das kann man natürlich auch in dem Fall nur machen, wenn man das vorher mit den entsprechenden Inhabern der Firma abgesprochen hat. Weil ansonsten ist es einfach Einbruch, Landfriedensbruch und so weiter, ne? Hausfriedensbruch.
Also wir sehen, auch in der Wissenschaft ist irgendwie ein bisschen Kommunikationshygiene wichtig.
Wollen wir weitergehen zu den News? Da gibt's die Kategorie täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben jetzt die 4 Monate in Folge voll bekommen mit kaputten Windows-Updates, oder?
Genau. Diesmal ging's glaube ich um Tonprobleme, oder? Die dann dein Windows einmal totschießen. War das nicht wieder so ein Treiberproblem? Das ist schon wieder, es war relativ am Anfang.
Ja. Ich erinnere mich, ich habe das gleich nach der letzten Sendung eingetragen ins Pad, weil ich mir dachte, wir können ja nicht keine Sendung ohne eine Microsoft-Fail-News machen.
Genau. Und zwar gab es einen Treiber für das Windows, und zwar einen Gerätetreiber, der im Prinzip einen Bluescreen verursacht hat, und das Ganze passiert zu Windows-Version ab der Version 2004. Also das ist halt wieder so ein Code-Ding, was in neueren Versionen drin ist, was eigentlich auch wieder für meine These spricht, dass Microsoft extrem an QA verloren hat. Ich weiß nicht, haben die ihre QA-Abteilung abgestoßen oder sowas? Also Quality Assurance scheinen die nie mehr zu machen, weil es ist halt neuerer Code, in dem sehr viel so ein Scheiß passiert.
Und hier ist auch noch eine weitere Windows-Meldung mit einer kritischen Sicherheitslücke. Worum geht's da?
Ich schaue gerade.
Ich sehe hier jetzt nicht mehr als wurmfähig aus der Ferne Schadcode ausführen. Das klingt auf jeden Fall nach der höchsten Kritikalitätsstufe. Und es stehen seit Anfang Mai Updates bereit. Ja, das ist ja wieder genau das Problem, ne? Auf der einen Seite senkt halt Microsoft mit ihren offenbar zurzeit schlampigen Qualitätskontrollen das Vertrauen in Updates. Andererseits ist halt genau das der Grund, warum wir weiterhin auch empfehlen, dass jeder sich seine Updates installieren soll, wenn sie verfügbar werden, ne? Weil ansonsten bleiben diese im Zweifelsfall aktiv ausgenutzten kritischen Sicherheitslücken dann halt noch offen, ja, werden nicht geschlossen.
Das ist natürlich nicht bloß für Microsoft, sondern das ist halt gilt für jegliche Software, also auch für Linux. Oder ich habe jetzt schon wieder einen Kunden gehabt, der eine Software installiert hat und da können Sie bloß die Version 3.5.1 nehmen und die aktuellste Version war aber irgendwie 4.3 und da fragt man sich dann wieder, ja, was habt denn ihr für eine Software entwickelt, die unbedingt von dieser Software abhängig ist? Also das ist dann halt wieder so ein Punkt, wo man dann sagt, da ist man dann mit Absicht von einem kaputten Produkt abhängig, wo Fehler besonders, also auch Softwareentwickler. Wenn ihr Softwareentwickler seid, bitte entwickelt Software so, dass die irgendwie unabhängig von der Systemversion ist, sondern die soll halt die API nutzen und gut. Und wenn dort irgendwelche Fehler kommen, müssen die halt weiterentwickelt werden, auch auf eurer Seite. Das geht halt nie anders, weil man tut wirklich Kunden damit teilweise in Gefahr bringen. Also der Kunde kann halt nie zurück, weil deine Software, für die du vielleicht 30.000 Euro irgendwann mal bekommen hast, weil der Kunde die an dich bezahlt hat, nicht nutzen, wenn er jetzt das Windows-Update macht und der Support-Mitarbeiter sagt, ja, sie dürfen das Windows-Update nie einspielen. Wo ich dann wieder sage, nee, und dann tue ich mich gerne mal auch mit meinen Kunden streiten und sage, ich kann jetzt hier keine Garantie mehr übernehmen. Und zum Schluss ist der Kunde, der es nutzen muss, der Gelackmuster. Also
Gelackmeierte.
Lackmuster, so. Genau. Also das Problem ist halt dort schon, je komplexer Software wird und je abhängiger die von anderen Komponenten wird, desto wichtiger ist dort eine Pflege und eine QA vor allen Dingen auch, also Quality Assurance einzuhalten.
Ja. Ich sage immer so, wenn ich Leuten beschreiben soll, was eigentlich die Arbeit eines Softwareentwicklers oder auch Systemadministrators so ist, ist eigentlich, der Kern der Arbeit ist, Komplexität zu verwalten. Aber andererseits irgendwie, glaube ich, sind wir auch als Spezies dabei, total an dieser Komplexität zu scheitern, die wir uns selber aufgebaut haben. Das ist immer wieder bedrückend.
Ja, aber interessanterweise muss ich ehrlich sagen, was ich dort an kaputten System sehe, also kaputt in Form von nicht gepatcht und aber da wundere ich mich immer, wie stabil die Scheiße läuft. Also ehrlich, es ist manchmal, fühle ich mich dann wie so ein, Scaremongerer, der bloß Scheiße erzählt, weil der Scheiß läuft und der Virus kommt halt auch aus Gründen nicht, die ich nie verstehe. Und also ich bin da glücklich, weil ich habe da weniger Arbeit, aber es ist halt doch schon irgendwie so, man fühlt sich dann doch manchmal so ein bisschen auch so ein bisschen doof. Ja, der will ja bloß Geld verdienen, wenn er jetzt hier das Update einspielen kann oder sowas. Also so fühle ich mich dann.
Ich hatte ja vielleicht wahrscheinlich schon mal die Anekdote irgendwann erzählt hier, dass ich beim MDR so ein Interview gemacht hatte, irgendwie so, da war auch wieder irgendeine Sicherheitslücke oder was nicht alles und so. Und die Redakteurin, da hat mich dann so gefragt hier, Herr Majewski, überrascht Sie, dass das hier zu einer Sicherheitslücke gekommen ist? Und ich so, nee, mich überrascht, dass es nicht jeden Tag zu so einer Sicherheitslücke kommt.
Ja, es ist manchmal unbegreiflich, wie diese Systeme alle funktionieren. Also, und dass es funktioniert. Andersrum wird auch manchmal sichtlich, dass es auch nie funktioniert, wenn ich dann zu Kunden gehe und die sagen, ja, das machen wir schon immer so. Und da sage ich, aber ich habe euch vor 5 Jahren diese Software installiert. Warum sagt ihr dann niemand, dass das nie geht? Ja, nö, die haben wir dann einfach nicht mehr benutzt und wir machen das halt mit Papier weiter und so weiter und so fort. Also, und dann merkt man auch gar nicht, dass es Fehler gibt und. Also, das ist alles es ist alles, also diese Komplexität ist schon interessant und manchmal wirklich zu Mäusemelken. Also
ist auch schon das ist übrigens ein Hinweis, den ich Softwareentwickler mitgeben würde. Wenn ihr mal tatsächliches Feedback über eure Applikationen machen wollt, also jetzt zurzeit ist ja der riesige Trend zur Telemetrie, also dass jede Software irgendwie noch Nutzungsdaten nach Hause schickt und dann wird dann daraus mit der Wünschelroute was abgeleitet, was ich persönlich viel mehr empfehlen kann, auch aus der eigenen Erfahrung im Beruf, ist diese ganze Telemetrie, die nützt alles überhaupt nichts. Geh hin, wähl dir 5 Benutzer zufällig aus. Ne? Es ist natürlich die Frage, ob du auf Nutzer Zugriff hast, aber in dem Fall wäre es ja halt quasi wirklich, dass man halt Kunden hat, die das einsetzen, dass man einfach sagt, hier beim Kunden anrufen, sagen, kann ich mal bei einem eurer Mitarbeiter, der die Software verwendet, mich mal einfach eine Stunde daneben setzen, mir das mal angucken, was der macht und einfach nur einen Zettel haben und sich Notizen machen dabei. Und dann wird man schon so viele Dinge sehen, die entweder der Kunde einfach nicht richtig versteht, weil man es nicht richtig kommuniziert in der Anwendung, oder die vielleicht kaputt sind, man wusste es noch gar nicht. Ne? Da zieht man so viel mehr Erkenntnis raus, als wenn man diesen ganzen Telemetrie-Quatsch überall einbaut und dann wahnwitzige Daten in die Cloud schickt.
Ja, also ich kann das selber bestätigen. Ich habe das mal gemacht beim Kunden, da habe ich einfach mal 2 Tage mit gekellnert und habe danach die Kasse komplett umprogrammiert, weil ich auf einmal verstanden habe, warum sinnvoll ist, dass diese Abläufe halt so angeordnet sind und nie so, wie ich mir das dachte. Also das ist einfach wirklich total sinnvoll, sich auch mal mit dem, was man dort baut, praktisch auseinanderzusetzen.
Na gut. Dann haben wir das Windows-Update jetzt besprochen. Der nächste Punkt auf der Liste ist auch ein Wiedergänger. Das schließt sich an meine, ich sage mal, Tirade vom letzten Mal. Ich bin ja da so ein bisschen off the rails gegangen. Das hat auch ein bisschen zu Feedback geführt im Kreis unseres Vereins und so weiter. Das Thema Kryptowährung ist ja immer noch ein aktuelles. Es ist wahrscheinlich auch nicht so besonders sinnvoll, wenn wir das hier weiter ausbreiten. Es gab jetzt nämlich diesen Monat eine Chaos-Radio-Folge dazu, die Simon uns empfohlen hat. Die werden wir auch verlinken in den Shownotes. Ist die gut? Hast du die schon gehört?
Ja, ich habe die auch gehört. Ist sehr cool eigentlich.
Ja, und ansonsten können wir ja dann gegebenenfalls nochmal da einmal eine extra Sendung dazu planen.
Ja, also ich habe auch nochmal reflektiert darüber, was ich ja letztes Mal gesagt habe, und ich würde vielleicht noch anschließen, also wenn dieses grundsätzliche Energieproblem wirklich mal gelöst wäre, hätte ich, glaube ich, wesentlich weniger gegen Kryptowährungen. Also es ist immer noch das Problem, dass halt Finanzregulierung, die kann man jetzt irgendwie als schlecht oder gut ansehen, aber die gibt's halt auch aus dem Grund. Ich meine, da verlieren Leute Geld, weil sie mit irgendwelchen Finanzprodukten handeln, die sie nicht verstehen. Das ist immer noch ein Problem, auch dann. Aber ich hätte, glaube ich, wesentlich weniger Probleme damit, wenn es halt dieses Energieproblem nicht wäre. Jetzt ist wieder die Diskussion.
Nenn's mal nicht Energieproblem, nenn's mal Ressourcenproblem.
Ja, genau. Ja, das ist richtig, weil ansonsten wird dann gleich wieder Proof of Storage als Lösung genannt. Ja, das ist richtig. Es gibt halt diese Alternativen wie Proof of Stake, aber wenn ich dann wieder höre, ja, mit Proof of Stake wird alles besser oder mit dem Lightning Network wird alles besser, naja, aber das höre ich jetzt seit 5 Jahren oder so, und irgendwie ist aber immer noch die größte Währung Bitcoin und hat auch immer noch den größten Energieverbrauch. Solange das Problem nicht gelöst ist, werde ich mir vorbehalten, dabei das skeptisch zu bleiben, was die Zukunft der Kryptowährung angeht. Genau, die tatsächliche News, die wir jetzt hier in der Liste haben, ist, dass das letzte Mal hatten wir die Meldung, dass Source hat, ein Quellcode-Verwaltungssystem, seinen Build-Service eingestellt hat. Und jetzt sind 2 europäische Server-Hoster nachgezogen, in Deutschland Hetzner und in Frankreich Scaleway, die jetzt beide Chia-Mining verboten haben oder auch Crypto-Mining allgemein. Und zwar dadurch, die Begründung ist im Wesentlichen, dass dieses Mining halt einen hohen Hardware-Verschleiß nach sich zieht. Also entweder, wenn es halt Bitcoin oder Monero oder sowas ist, dann ist es halt Rechenleistung, die dafür verwendet wird, und dann sind die CPUs am Glühen die ganze Zeit. Oder wenn es Chia ist, das ist Proof of Storage. Da muss man halt sehr viele Speicher, Festplatten, SSDs und so weiter mit irgendwelchen Zufallszahlen füllen, in der Hoffnung, dass dann in der großen Lotterie dann irgendwann diese Zahl gezogen wird. Und das führt halt dazu, dass in dem Fall dann die Festplatten wahnsinnig ausgenutzt werden und es da einen hohen Verschleiß gibt, und das macht den Hostern ihre Mischkalkulation kaputt. Das kann ich auch aus eigener Perspektive bestätigen, weil ich ja, wie man vielleicht aus den früheren Folgen schon weiß, in der Cloud-IT arbeite. Und da gibt's halt die Standardkalkulation, dass halt der durchschnittliche Kunde, der sich so eine virtuelle Maschine klickt oder sowas, der wird die nicht voll ausfahren. Also ein normaler Kunde wird nicht 100% CPU-Last erzeugen den ganzen Tag über, sondern vielleicht so 10% im Mittel oder vielleicht gibt's mal so kurze Spitzen oder sowas, wo dann mal eine bestimmte virtuelle Maschine irgendwie 100% der CPU braucht. Aber normalerweise kann man das halt alles so ein bisschen verteilen. Also zum Beispiel bei uns in der Cloud ist haben wir einen CPU-Overcommit von 4 oder 6 oder sowas. Das heißt also quasi, wenn wir einen Server haben, wo tatsächlich irgendwie 100 CPU-Kerne drin sind, also so sowas wie 4 CPUs mit 25 Kernen, ne? Und das sind dann 100 CPUs, dann geben wir 600 CPUs an die virtuellen Maschinen raus. Und das funktioniert halt dadurch, dass die halt meistens nicht die ganze Rechenleistung brauchen. Und wenn dann halt jemand ankommt und dann auf diesen virtuellen Maschinen dann anfängt, Kryptowährungen zu minen und dadurch 100% CPU-Last erzeugt die ganze Zeit, dann funktioniert halt diese Kalkulation nicht. Dann ist halt plötzlich sind die Server viel schneller voll, als man es eigentlich haben wollte. Und das macht dann, wie gesagt, die Preiskalkulation zunichte.
Na gut, man hätte das wahrscheinlich natürlich auch irgendwie die Preise da anpassen können, dass die Preise halt sozusagen mehr mit der Nutzung skalieren und nicht so pauschal sind.
Das Problem daran, das macht natürlich dann alle die normalen Hoster, die jetzt kein Tier-Hosting machen, wie zum Beispiel mich, ich bezahle dann wieder für irgendwelche Leute das Zeug mit, weil es ist ja zum Schluss eine Mischkalkulation und ich finde es da besser zu sagen, bitte seht davon ab, genau, weil nachweisen ist es sowieso schwierig, also wie willst du das nachweisen, insofern ist das bloß eine Regel erstmal, die festlegen und die halt in irgendeiner Form auch willkürlich durchgesetzt werden muss, aber wie genau ist mir noch nicht klar, wie sie es machen wollen. Auf jeden Fall finde ich aber erstmal wichtig, dass die Regel dass die Ansage kommt. Das finde ich schon okay.
Wir gehen weiter zur nächsten Meldung. Ein Urteil des US Supreme Court. Und da berichten wir auch nicht über jedes. Das wäre wahrscheinlich auch zu viel. Aber das ist ein Urteil zum, was eigentlich Hacking heißt. Wir haben das tatsächliche detaillierte Urteil haben wir verlinkt in den Shownotes. Aber wenn man es in einem Satz zusammenfassen würde, hat der Supreme Court gesagt, dass es nicht Hacking ist im strafrechtlichen Sinne. Also quasi, es gibt einen Strafrechtsparagrafen, der quasi sowas ähnlich ist wie bei uns halt hier 202a oder b oder sowas ist das, dass man in IT-Systeme eindringt, um Daten rauszuholen oder sowas. Und sowas gibt es in den USA auch, dass es so einen Hacking-Paragraphen im Strafrecht gibt und der Supreme Court sagt jetzt halt, das ist nicht Hacking im Sinne dieses Strafrechtsparagraphen, wenn man einen rechtmäßigen Zugang verwendet, aber außerhalb der Nutzungsbedingungen, die der Diensteanbieter auferlegt hat. Also wenn ich jetzt, zum Beispiel, wenn jetzt hier jemand wie Hetzner sagen würde, wir geben dir Zugang zu einer virtuellen Maschine, aber du darfst keine Kryptowährung betreiben, und du gehst dann halt hin und machst trotzdem Kryptowährung-Mining auf der virtuellen Maschine, ist es nicht Hacking. Egal, wie man das irgendwie auslegen wollen würde. Also das hat der US Supreme Court gesagt und das finde ich deswegen signifikant, weil es da vor mittlerweile 10 Jahren oder so einen sehr prominenten Fall gab, nämlich Aaron Swartz.
2012 war das, 2012.
Naja, fast 10 Jahre mittlerweile. Aaron Swartz, Mitbegründer von Reddit, einer der sehr bekannten Hacker der damaligen Zeit, der dann verwickelt wurde in ein Strafverfahren eben genau unter diesem Hacking-Paragraphen, weil er in einer Bibliothek seinen Zugang als Student genutzt hat, um wissenschaftliche Paper runterzuladen und hat dann aber einen Bot geschrieben, der halt alle wissenschaftlichen Paper runtergeladen hat durch diesen Zugang und das wurde ihm dann halt ausgelegt als strafrechtlicher Verstoß, obwohl es nur ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen ist, in dem Sinne nur zivilrechtlich zu behandeln wäre, wenn überhaupt. Und in dem Zusammenhang dieser Ermittlungen wurde er dann, ich kann auch jetzt nicht sagen, dass ich die ganzen Details kenne. Es gibt dazu aber auch, glaube ich, Dokumentationen und so weiter. Können wir die vielleicht in den Shownotes verlinken?
Ja, können wir auf alle Fälle machen. Also es ging im Wesentlichen auf alle Fälle um das Zeitungsarchiv JSTOR.
Genau. Das hat er da einmal abgegrast mit so einem automatisierten Prozess, wo da in einem Abstellraum von der Bibliothek dann sein Rechner da rumstand und das halt abgegrast hat. Und er kam dann die Festplatten auszutauschen und anhand dieser Kameraaufnahmen davon hat man ihn dann überführt. Und in der Folge dessen ist es dann nach diesem Rechtsstreit, nach diesem Strafprozess dann auch dazu gekommen, dass er sich dann das Leben genommen hat.
Ja, auf jeden Fall ist es schon mal ganz interessant zu sehen, dass mittlerweile auch in der Juristerei ein bisschen angekommen ist, was was Softwareforensik ist, was Software an sich ist. Also dass das halt nicht mehr als strafrechtsrelevant gesehen wird. Ich meine, versuchen wir es mal aus Realleben zu mappen. Also ich will natürlich weiterhin, dass jemand, der einfach, auch wenn meine Tür off ist und hier reinkommt und ich mag den nie, dann will ich dem trotzdem weiterhin sagen können, geh bitte raus. Aber wenn die Tür off ist, kann ich auch nie sagen, du darfst hier nie reinkommen. Also bei mir, ich mache das hier gerne so, ich bin hier im Erdgeschoss und wir haben hier eigentlich die ganze Woche die Tür off. Da ist gegenüber der Nachbar und ich, wir sind beide Firmen und wir haben da so eine Philosophie, wie kommt rein, solange jemand da ist und hier sitzt und alles im Auge hat, ist das kein Problem. Allerdings ist es dann so in der Software, ja, da haben die das so, ja, dafür bringt sich zum Schluss jemand um, weil er reingekommen ist. Ja, die Tür war off, dann soll er bitte reinkommen. Also ist gut, dass das mittlerweile in der Jura angekommen ist, dass das dann doch so ist.
Naja, angekommen, ich meine, es kommt dann jetzt vielleicht offenbar an, ne? Weil es hat ja jetzt offenbar nochmal 10 Jahre fast nach Aaron Swartz gedauert, bis sich mal der Supreme Court mit sowas befasst hat und dann auch mal zu dieser völlig revolutionären Einsicht gekommen ist.
Ja, ich bin da gespannt, wann es dann hier bei uns mal ankommt. Müssen wir dann noch 15 Jahre warten?
Na gut, an der Stelle wäre es ja tatsächlich sogar noch interessant gewesen zu wissen, was da jetzt die Grundlage war. Das habe ich mir jetzt auch noch nicht angelesen, wieso es genau jetzt da zu einem Prozess gekommen ist, um diese Frage.
Ich muss auch dazu sagen, den Link habe ich da auch reingepastet, als ich die Meldung gesehen hatte. Das war jetzt auch schon mittlerweile vor 3 Wochen. Das ist ja das Problem, wenn man so eine Sendung monatlich macht. Wir lesen uns hier live nochmal an, was wir damals eigentlich hatten.
Da das Urteil allerdings 37 Seiten hat, wird es schwierig, das jetzt noch nachzulesen. Während live in der Sendung, das würde die Sendezeit doch stark überziehen. Allerdings können wir gleich zur nächsten News überleiten. Die ist nämlich mit Aaron Swartz auch verbunden. Denn Aaron hat auch an der Standardisierung von RSS mitgeschrieben.
Wer konnte es denn glauben? Google baut RSS wieder in seinen Browser ein. Ach, hi. Unklar. Unklar, warum sie rausgeflogen ist.
RSS, wer es nicht kennt, ist Really Simple Syndication. Das ist ein Format, womit man ja im Prinzip Feeds, also sowas wie Artikellisten oder auch beim Podcast halt dann Episodenlisten verteilen kann. Also wenn ihr den Podcast hört, dann ist irgendwo auf dem Weg mal ein RSS-Feed von uns verantwortlich gewesen dafür, dass euer Podcast-Player diese neue Folge aufgenommen hat. Und früher war das früher war es halt so die einzige Möglichkeit im Prinzip. Also ich erinnere mich noch so an die Zeiten, wo dann im Firefox standardmäßig irgendwie der Tagesschau-RSS-Feed vorinstalliert war. Und dann konnte man dann aus der Menüleiste gleich irgendwie die neuesten Schlagzeilen irgendwie sehen und dann irgendwie die Artikel öffnen. Ich finde ja die Ironie an der Geschichte eigentlich, dass Firefox letztes Jahr den RSS-Support rausgeworfen hat bei sich. Und ich glaube, damals war auch die Begründung Telemetrie, dass sie halt irgendwie Telemetrie gesammelt haben und dann gesehen haben, ach, das verwendet ja gar keiner, das können wir alles rausschmeißen. Wahrscheinlich unter Verkennung dessen, dass die ganzen Leute, die solche RSS-Feeds verwenden, auch die Leute sind, die halt wissen, was es mit Telemetrie auf sich hat und den Kram deswegen ausmachen.
Ja, yep. Und es hat schon wehgetan. Also ich bin ja nur leider jemand, der das intensiv nutzt oder extensiv RSS-Feeds und im Firefox. Und wenn dann auf einmal, boom, alle deine RSS-Feeds weg sind und dich ruft früh der Kunde an und was weiß ich, der Drucker, der dreht wieder am Rad und du machst deinen Browser auf und ja, ich guck mal schnell bei Heise, was ist jetzt los? Und dann gehen deine RSS-Feeds nie, weil einfach siehst dann, hier Windows-Update macht Drucker kaputt, okay, gut, klickst du mal kurz drauf, liest durch, okay, ich kann weiterschlafen, brauch nichts machen, weil Microsofts Problem. Ja, also das RSS an sich finde ich schon ganz wichtig und warum soll ich dafür eine extra Software installieren, bitte? Also mein Browser ist sowieso auf, das ist das Erste, was ich aufmache und danach mache ich mein E-Mail-Programm auf und das sind Programme, die immer auf sind. Genau. Und deswegen bitte sowas im Browser drinnen lassen, weil das ist ein essentieller Teil des Internets.
Genau, und da haben wir jetzt auch die nächste goldene Moderationsbrücke, denn wir hatten jetzt das Thema Podcast bei RSS und jetzt ist die Radiosendung zu Ende und deswegen, wenn ihr noch den Rest der News hören wollt, dann kommt doch bitte in den Podcast und von den Radiohörern verabschieden wir uns jetzt.
Genau, den Podcast findet ihr unter c3d2.de unter dem Menüpunkt Pentaradio oder in euren Podcast-Playern unter dem Suchwort Pentaradio.
Genau, eine gute Nacht für euch, Radiohörer.
Und dann hören wir uns ansonsten gleich nach der Musik wieder. Bis dann. Hey.
stuck my head inside. Saw all the smiles on the faces and never felt so alone. We'll see the day our plans will turn to gold. And when my friends are out there with no cup, I'll stay inside and try to call some luck. Inside, the captives and lonely world. When I find the girl that's right for me, it won't being high society. I'll find her the way I found I wish it was that I could call my own. I know that it will all pass by. I know we'll see the day our plans will turn to gold. And when my friends are laughing with those guns, I, the captains of all the world. Our plans will turn to gold. And when my friends are out there with no good, I'll stay inside and chop the blood. Inside, the captives are lonely. The captives are lonely. The captives are lonely world.
Nachdem die Radiohörer jetzt eingeschlafen sind, können wir uns jetzt dem dritten Teil dieser Sendung oder dem zweiten Teil der News widmen.
Genau, so und einfach kommt ihr uns nicht davon.
Genau, denn die Podcast-Hörer werden noch weiter
bespielt.
Wir haben diesmal nicht so viel. Und letztes Mal waren wir, glaube ich, war die Podcast-Fassung 4 Minuten länger als die Radiofassung. Das hat mich wirklich geärgert, dass ich da nochmal schneiden musste. Aber naja, das ist halt so. Es ist immer schwierig. Wir sehen ja bei der Aufnahme, wie lange die Aufnahme dauert, aber wir wissen nicht, wie lang das dann tatsächlich ist, weil für die tatsächliche veröffentlichte Fassung wird ja noch ein bisschen geschnitten. Also wenn dann irgendwie, einfach dadurch, dass wir remote aufnehmen, sind dann eventuell so ein paar Verzögerungen drin, wie von einer die Frage stellt, bis der andere fängt an zu antworten oder man überlegt vielleicht so ein bisschen und das ist ja für euch als Hörer blöd, wenn dann irgendwie 10 Sekunden Schweigen ist oder so. Deswegen, das schneide ich dann weg und das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen im Vornherein, wie viel das dann tatsächlich wird. Naja, das werden wir sehen, wie viel wir. Ich hoffe mal, dass es diesmal dann gepasst hat mit der Verabschiedung der Radiohörer.
Ich freue mich ja tatsächlich schon ein bisschen, wenn es dann demnächst mal wieder eine Live-Sendung gibt, wo das dann live zum Funktionieren bringen muss.
Mit naja. Live überziehen und Live-Podcast.
Paul. Das kann man dann natürlich immer noch machen. Das gab es ja in der Vergangenheit auch bei, dass es bei Live-Radiosendungen dann noch ein Podcast-Nachschlag gab.
Genau. Und dann könnte man uns ja sogar wieder anrufen unter dieser Nummer, die auch wieder bloß Honky im Kopf hat.
Genau. Aber die steht da zum Glück im Studio. Da können wir die wieder vorlesen. Und der Honky ist bestimmt dann auch wieder da und kann uns was kann sie vorlesen. Genau. Und jetzt kommen wir aber zu der britischen Online-Safety-Bill und offensichtlich gefährdet die den Matrix-Chat. Wer möchte uns denn dazu was erzählen?
Ich hatte den Link reingeschmissen. Ich habe mich gerade noch mal so ein bisschen eingelesen darin, was da vor sich ging, weil das auch schon wieder, es ist vom 19. Mai. Das ist ganz genau einen Monat her, nicht ganz genau, ein Monat plus einen Tag schon wieder. Das ist ja das Problem, wenn man die Nachrichten über den Monat sammelt. Aber offenbar gibt es in Großbritannien eine Online-Safety-Bill, die dann noch, ja, das ist natürlich die Frage jetzt, ob die mittlerweile schon angenommen wurde oder was da passiert ist. Und laut dieser Bill muss ein Anbieter von Online-Diensten, also in dem Fall Matrix, ist ein Chat-Programm, was dezentral funktioniert, sodass jeder seinen eigenen Matrix-Server betreiben kann, was ich zum Beispiel selber auch tue. Und laut dieser Online-Safety-Bill muss ein Betreiber so eines Chats eine Filterung vornehmen für nicht nur illegalen Content, sondern auch harmful Content, also ja schädlichen Inhalte für insbesondere für Kinder und sowas. Und dann ist natürlich die Frage, was eigentlich ein schädlicher Inhalt ist, wie man das nie rausbekommt, wie man das moderiert. Und dann ist wohl diese Moderation offenbar auch, soll so aussehen, dass dann der Nutzer auch keinen Einfluss mehr darauf hat, was dann eigentlich moderiert wird, sondern das muss dann halt der Dienstebetreiber machen. Und wenn er das halt nicht macht, dann setzt er sich dann eventuell Strafen aus. Und der einzige Weg drumherum wäre dann eine Altersverifikation durchzuführen, was natürlich für so einen zum Beispiel für einen Serverbetreiber wie mich irgendwie, der ich dann vielleicht 10 Nutzer am Ende habe, irgendwie, ja, wenn jetzt jemand ankommen würde und wollte eine Altersverifizierung von mir fordern, ich wüsste ja gar nicht, wie ich damit anfangen würde.
Na und vor allen Dingen, wie macht man das föderiert? Also ja. Ich habe halt nie bloß das Internet in UK, sondern auch noch in anderen Staaten, die haben andere Juristereien und wie darf ich dann mit denen nicht mehr föderieren oder wie?
Ja, oder wer ist dann eigentlich zuständig für die Moderation, ne? Wenn jetzt, ich meine, die Leute, die dann diese Gesetze schreiben, die stellen sich dann halt vor, das ist sowas wie WhatsApp, wo dann halt alles durch diese zentrale Instanz WhatsApp durchläuft oder durch die zentrale Instanz Telegram oder so weiter. Und dann wäre halt zumindest irgendwie eindeutig, wer halt irgendwie derjenige ist, der anzusprechen wäre für so eine Moderationsaufgabe. Aber wenn ich so einen Matrix-Server habe, da ist dann eventuell Nutzer A auf dem Server A, der redet dann mit Nutzer C auf dem Server C, aber die sind beide in dem Raum B auf dem Server B, wo sie dann miteinander reden. Und ist jetzt eigentlich A, B oder C für die Moderation zuständig von dem, was da vor sich geht? Das ist ja dann wieder die nächste Frage. Und was passiert, wenn diese Serverbetreiber vielleicht unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was zu moderieren wäre oder was nicht? Ne? Es ist mal wieder so ein Zeichen für, dass offenbar die Leute, die solche Gesetze bauen, nur nach ihren Vorstellungen vorgehen davon, wie die Software funktioniert und nicht mit tatsächlichen Technikern darüber reden, was jetzt eigentlich möglich oder sinnvoll oder schädlich und so weiter ist. Was dann auch zum Beispiel dazu führt, dass dann wieder kleinere Anbieter von solchen Dienstleistungen ausgeschlossen werden, weil eventuell ein kleiner Anbieter, der dann irgendwie vielleicht 1000 Kunden hat oder 2000 überhaupt nicht die personalen Kapazitäten aufbauen könnte, dafür so eine Moderation zu machen oder halt auch nicht die technische Basis hat, weil er dann halt ein fertiges Produkt einsetzt wie Matrix, wo dann solche Funktionen nicht eingebaut sind oder nicht bereitgestellt werden. Während natürlich jemand wie WhatsApp oder wie Telegram halt diese komplette Technologie in der eigenen Hand hat und deswegen dann dementsprechende Strukturen bauen kann und dann mit auch das Budget wahrscheinlich hat, sich dann irgendeinen Kram mit künstlicher Intelligenz zu überlegen oder so.
Na, in dem Sinne sollte das Problem ja tatsächlich auch allgemeiner sein und zum Beispiel müsste das ja dann auch sozusagen den Betreiber eines Jeppers-Servers mit öffentlichen Räumen betreffen.
Ja.
Offenbar, also, ne? Von daher ist das wahrscheinlich nicht auf Matrix beschränkt, sondern.
Nee, das ist halt, Matrix ist halt da laut, was das angeht. Bei Jabber hat man wahrscheinlich wieder eher das Problem, dass es halt keine zentrale Organisation gibt, die dann halt da Advocacy betreibt. Während die Matrix-Leute ja auch ihre eigene Firma dafür haben, um die Weiterentwicklung voranzutreiben und mit der Firma dann zum Beispiel auch das dann anbieten als Lösung für Firmen und Regierungen für die internen Chatmöglichkeiten. Und sowas hatte XMPP im Zweifelsfall nicht.
Was wir dabei natürlich sehen, ist der, will man es Nachteil nennen, ich weiß nicht, einer der Probleme mit dezentralen Systemen halt. Dezentrale Systeme machen das halt alles ein bisschen komplexer als ein zentrales System, aber haben halt ganz, ganz viele andere Vorteile den zentralen System gegenüber. Also dort müssen wir halt wieder eine philosophische Abwägung bringen, inwieweit wird dort mit solchen Sachen, Moderationsverpflichtungen und so weiter kommen, weil das geht nicht. Natürlich können jetzt auch die UK-Regierung sagen, ja, kauft euch das doch bei den Großen ein, so wie sie das ja auch beim europäischen Upload-Filtern gedacht haben, so, naja, wenn du halt ein kleiner BBB-Betreiber bist, kannst du ja bei Google dir den Service für, was weiß ich, 1,50 € im Monat klicken und dann kümmert sich halt Google drum. Dass damit natürlich dann alle Daten wieder nach zentral gehen und wir damit dezentral irgendwie komplett kaputt machen, ist natürlich dann die andere Medaille, aber wir sehen, es ist halt ein riesengroßes Problem, was noch nie wirklich geklärt ist. Auch, also mir fällt jetzt auch auf die Schnelle keine vernünftige Lösung ein, wie man sowas löst.
Wobei man sich natürlich als dezentraler Betreiber da auch nicht ganz so viele Gedanken machen muss, sag ich mal, weil die harte Durchsetzung auf deinem Matrix-Server mit 10 Nutzern, also dass da die Queen bei dir einreitet und deinen Server beschlagnahmt, ist halt auch relativ gering. Ja.
Naja, ich glaube aber, ich habe keine Angst vor der Queen, ich habe eher Angst vor dem Mitbewerber oder vor dem Anwalt, der sagt, ich will unbedingt reich werden und dem das scheißegal ist, dass ich eine Familie habe, die ich durchzufüttern habe. Vor denen habe ich eher Angst. Also zumindest kenne ich dieses Problem halt aus Deutschland, diese ganzen Abmahnanwälte und diese Abmahngeschichten, das ist halt einfach nur höllisch und das ist halt das Problem bei sowas dann.
Nee, das ist klar. Das ist halt jetzt die Frage, ob dieses Gesetz jetzt abmahnfähig ist. Das würde ich jetzt tatsächlich hier an der Stelle noch nicht erwarten. Aber wenn das natürlich abmahnfähig ist, ist das sicherlich ein weiteres Problem.
In Bezug auf was Mohl meinte, dass das halt hier ein Nachteil in dem Sinne von dezentralen Systemen ist, dass halt die Moderationsverantwortlichkeiten nicht so klar geregelt sind, würde ich aber noch sagen, wenn das jetzt das ist, worüber wir diskutieren, dann ist es eigentlich das Problem, dass schon wieder die linke Hand vom Gesetzgeber nicht weiß, was die rechte Hand tut. Denn wenn die linke Hand jetzt irgendwie die Innenpolitiker oder vielleicht auch Jugendschutzpolitiker sind, die dann sagen, hier muss es eine zentrale Moderationsverantwortlichkeit geben, während gleichzeitig die rechte Hand dann die Verbraucherschutz- oder Regulierungspolitiker sind, die sagen, wir brauchen jetzt eine Anforderung, dass Messenger auch interkompatibel sein müssen, dass man auch mit dem WhatsApp-Messenger mit jemandem in einem Telegram-Channel schreiben kann oder so, dann tritt man sich ja das gleiche Problem da wieder ein. Und das ist ja prinzipiell eine Sache, die wir ja fördern wollen, was ja eine gar nicht so schlechte Forderung ist, die auch langsam so ein bisschen Anklang findet bei den Gesetzgebern, dass man da so eine Interoperabilität forciert, damit nicht ein Netzwerk dann irgendwie der große Walled Garden ist und weil alle bei WhatsApp sind, müssen dann alle anderen auch zu WhatsApp. Das widerspricht sich ja dann wieder, weil dann hat man im Zweifelsfall dann wieder mehrere Köche, die dann irgendwie in dem Moderationstopf rumrühren und dann am Ende ja nur noch mehr mitmoderiert wird, weil natürlich der Bias immer ist, wenn wir zu viel sperren, werden wir keine Probleme haben, weil die rechtlichen Probleme kriegen wir nur, wenn wir zu wenig sperren.
Ja, es ist hin wie her schwierig und da müssen noch Lösungen gefunden werden. Halt, das sind gesellschaftliche Probleme und gesellschaftliche Lösungen, die daher müssen. Ich bin ja dafür, dass wir einfach das gar nicht erst brauchen, dass wir irgendwelche Moderationen haben, dass wir uns nicht gegenseitig vollrotzen im Internet, aber ja, ich bin halt leider nicht der Einzige im Matrix-Chat von Xube.
Wenn wir da jetzt gerade waren, dann können wir noch eine etwas scherzhafte Meldung hier kurz dazwischen werfen, nämlich, dass es jetzt auch Messenger gibt, wo es sozusagen innerhalb des Messengers unterschiedliche Nachrichtenzustände gibt, nämlich beim gerade schon erwähnten Produkt Telegram. Denn da ist es jetzt dazu gekommen, dass dort der Channel, zum Beispiel der Channel eines verrückt gewordenen veganen Kochs jetzt in den iOS- und Android-Versionen, die aus den jeweiligen Stores installiert werden, leider nicht mehr verfügbar ist und jetzt nur noch in den Desktop- und Web-Versionen zur Verfügung steht und dann deswegen hoffentlich jetzt von weniger Leuten gelesen wird.
Das ist aber nichts Neues. Die Funktion gibt es in Telegram schon länger. Der Grund ist halt, dass iOS halt, wenn man in iOS eine Applikation haben möchte, wie in dem Fall halt Telegram, muss die halt durch den App Store Review von Apple durch und Apple hat halt Richtlinien, was in den Apps passieren darf und da muss halt irgendeine, da gab es wohl schon Auseinandersetzungen zwischen Apple und Telegram, dass halt irgendwie bestimmte Kanäle dann Inhalte hatten,
ich muss 18
Inhalte oder sowas, die dann Apple nicht wollte.
Ich muss da allerdings auf die letzte Folge Logbuch Netzpolitik verweisen. Apple und Google dementieren, dass sie in dem Fall Einfluss genommen haben.
Mhm. Na gut, vielleicht kriegen wir noch raus, was da tatsächlich passiert ist. Dann werden wir die Logbuch-Netzpolitik-Folge verlinken.
Gut, weiter. Das große Freenode ist tot, was uns alle irgendwie, ja, also das ist eigentlich ein Punkt, wo wir alle zur Trauerfeier kommen sollten, weil ich kenne keinen, der Freenode nicht kannte. Also Freenode hat den Kongress über Jahre begleitet. Wer es nicht weiß, worum es geht, Freenode ist ein IRC-Dienstanbieter, sogar einer der ersten gewesen. Auf jeden Fall einer der großen in Deutschland.
Das weiß ich jetzt nicht, wie da die Timeline ist, aber es war das größte IRC-Netzwerk weltweit. Es gibt da so Statistiken, wo irgendwie abgegriffen wird, wie viele Nutzer gerade irgendwie aktiv sind und sowas. Und irgendwie so die Plätze 2 bis 10 oder so sind alle so um etwa 10.000, 20.000 Nutzer. Und Freenode hatte bis Anfang des Jahres halt jetzt 60.000 Nutzer. Also es war schon mal nochmal ein deutlicher Abstand schon zum zweiten Platz. Das war das größte IRC-Netzwerk. Wer IRC nicht kennt, das ist im Prinzip der Chat der 90er Jahre. Ganz einfach ausgedrückt, hatte je nachdem, wie man sieht, das Problem oder halt den Vorzug, dass es diese ganzen neueren Entwicklungen nicht mitgemacht hat im Großen und Ganzen. Sondern es war halt wirklich noch ein sehr textbasierter Chat, wo man sich auch noch, der auch nicht vom Web abhängig war oder sowas, wo man sich halt mit einem eigenen Protokoll hin verbunden hat, was auch relativ einfach zu implementieren war oder so weiter. Das, ja, halt diese ganzen Vorzüge von so 80er, 90er Jahre Software. Dementsprechend haben sich da auch die Kulturen so ein bisschen gefiltert halt auf Leute, die dann sowas halt machen können. Aber wie man jetzt schon sieht an den Zahlen gerade, also wie gesagt, das größte Netzwerk halt Freenode war 60.000 aktive Nutzer. Das ist natürlich jetzt hier kein Massenphänomen. Aber wie gesagt, das hat ja auch sein Gutes mitunter, ne? Jedenfalls, Freenode wurde vor einiger Zeit, also nicht jetzt irgendwie erst vor 1-2 Monaten, so, schon irgendwie vor einem Jahr oder sowas verkauft. Und der neue Chef dort ist Andrew Lee. Das ist so ein, ja, ich würde eigentlich sagen, einfach Paradiesvogel. Da gibt's, da kursieren jetzt die wildesten Geschichten über diesen Menschen. Ich kann da euch nicht urteilen, was da alles richtig ist oder nicht. Offenbar hält er sich für den Kronprinz von Korea. Nach dem, was ich gelesen habe, beziehen sich das wohl darauf, dass irgendwie er bei einem Typen war, der, je nachdem, wie man es auslegt, eventuell der Thronfolger von der koreanischen Familie ist. Und der hat irgendwie einen Zettel unterschrieben, auf dem steht, dass der Andrew Lee jetzt der rechtmäßige Nachfolger ist und so weiter. Also das ist irgendwie so derselbe Rechtsrahmen, als ob irgendwie man irgendwie zur Familienfeier kommt und dann kommt irgend so ein dahergelaufener Typ an und sagt, übrigens, eure Großmutter hat unterschrieben, dass ich das Haus erbe. So ungefähr ist dieser Status dieses Kronprinz von Korea-Titel, den er natürlich jetzt vor sich herträgt wie nix. Er ist jetzt irgendwie dabei, im Prinzip alle Nutzer rauszuekeln. Angefangen halt mit den Admins, die das da gemacht haben. Also das sind dort halt im Prinzip alles irgendwelche Freiwilligen gewesen, die dort als Moderatoren und Admins gearbeitet haben. Und die haben dann im Prinzip alle gleichzeitig gesagt, uns reicht jetzt, was hier abgeht mit dem neuen Typen, wir gehen jetzt alle. Und so etwa ein Dutzend Admins sind dann halt gegangen und haben ein neues Netzwerk aufgezogen namens LiberaChat, was wir auch hier verlinkt haben. Da sind jetzt die allermeisten Kanäle von Freenode mittlerweile hin umgezogen. Die haben jetzt ein explosives Wachstum gehabt, jetzt die letzten 4-5 Wochen sind jetzt das zweitgrößte Netzwerk aus dem Stand und dürften in Kürze auch Freenode überholen. Ja, was bei Freenode jetzt noch so abgeht, sind hauptsächlich irgendwelche langlaufenden Verbindungen von irgendwelchen Nutzern, die noch nicht getrennt wurden. Also es gibt eigentlich, glaube ich, keine tatsächlichen Communities mehr, die noch dort sind. Und der Andrew Lee ist dann wie noch in seiner Realitätsverweigerung drin und faselt was von wegen, jetzt bekommt irgendwie der große Neuanfang und bla bla bla. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass da noch irgendwas Substanzielles hinterherkommt. Von daher, Freenode ist tot, lang lebe LiberaChat.
Vielleicht kann man sich ja auf Freenode jetzt über die koreanische Thronfolge unterhalten.
Oh, ich glaube, das wird ein politisch schwieriges Thema dort werden.
Ich könnte mir vorstellen, dass es da schon noch Interessenten gibt, die da auch Interesse haben.
Man sollte auch zum Kontext noch sagen, wie koreanische Thronfolge, ne? Die koreanische Monarchie wurde halt auch Anfang des 20. Jahrhunderts abgeschafft. Also dann war Korea zeitlang eine Kolonie von Japan, nachdem sie erobert wurden. So Größenordnung erstes Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Und seit dem Zweiten Weltkrieg, nachdem dann Japan halt rausgedrängt wurde, aufgrund des Ergebnisses des Zweiten Weltkrieges, gibt es halt Nordkorea und Südkorea. Die haben beide keine wirkliche Verbindung mehr zu dieser alten Republik. Also das ist halt, selbst wenn er der Kronprinz von Korea wäre, was wie gesagt umstritten ist, wäre das halt irgendwie derselbe Rang wie irgendwie, wenn jetzt irgendwie hier jemand ankommt und sagt, übrigens, ich bin hier irgendwie der Thronfolger vom Kurfürst von Sachsen, so nach dem Motto. Ja, ist schön. Machen Sie sonst noch irgendwas?
Naja, du weißt aber schon, dass da einiges dranhängt. Also der kann dann unter Umständen sagen, ich möchte gerne das Schloss Pillnitz oder irgendwie so wieder haben. Also da gab es doch auch so ein Ding mit irgendeinem so deutschen Typen, der da irgendwie so ein, so, wo der Großvater Nazi war oder sowas, war da nie. Also es war nie Sachsen.
Es gibt da schon auch noch
Streitigkeiten. War das nie die Hohenzoller oder sowas, die
da? Bei den Hohenzollern gibt es da was, bei den und auch in Tschechien gibt es da noch mit der österreichischen Familie, da gibt es auch noch Streitigkeiten, wie, ob wem nur welche Burg gehört und ob das rechtmäßig war, die staatlich in staatliche Obhut zu nehmen oder ob man die jetzt wieder zurückgeben muss und so weiter. Da gibt es schon noch viel zu streiten und eins von den beiden Koreas sieht ja auch von außen ein bisschen so aus wie eine Monarchie. Vielleicht kann er sich ja mit denen streiten.
Die Frage ist aber auch wirklich, ob man sie noch wirklich noch benutzen sollte. Ich meine, es ist unverschlüsselt und so weiter und so fort. Also
nee, ist nicht. IRC kannst du mit SSL verwenden.
Mittlerweile?
Nee, ja klar, schon seit 10 Jahren.
Okay.
Also das letzte Mal, als ich IRC aktiv verwendet habe, war 2013. Da war SSL schon überall unterstützt.
Ja, gut. Dann. Aber es ist trotzdem, also 60.000 Benutzer im Internet gegenüber wie viele Milliarden? Also es ist natürlich schon...
Aber es wird ja, also sonst hätte es ja jetzt auch nicht so einen Aufschrei gegeben, wenn es halt nicht die aktiven Communities von zum Beispiel einigen Softwareprojekten eben noch gäbe, die dort sich halt treffen und da Dinge tun. Und weiß ich nicht, man sollte halt immer wissen, was man in welcher Art Netzwerk tut und wie öffentlich das ist. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dass es öffentlich ist, dann ist das ja auch kein Problem, wenn man da öffentliche Sachen reinschreibt.
Gut, kommen wir zur nächsten News.
Zur letzten News.
Zur letzten News. Das FBI hat Teile des im letzten Pentaradio gemeldeten Lösegelds zur Pipeline beschlagnahmt. Was wissen wir darüber genaues?
So viel Genaues ist da auch nicht bekannt. Es ist nur bekannt, dass da offensichtlich ein Bitcoin-Wallet mit, ich glaube, 2,3 Millionen Dollar gefunden wurde von vermutlich gezahlten 4,4 Millionen. Also, ja, gut die Hälfte sozusagen.
Aber gefunden ist immer so ein Punkt, wo ich so sage.
Ja, sichergestellt würde ich vermuten, weil das ist ja eine FBI-Aktion offenbar gewesen und das war ja auch irgendwie. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt, dass diese Hackergruppe DarkSide, die hinter der Tat vermutet wurde, dann kurz nach der Tat auch ihre Tätigkeit eingestellt hat. Also es kann ja durchaus sein, dass es dort einen Fahndungserfolg gegeben hat in dem Zusammenhang.
Und du meinst, das FBI ist nicht so doof wie die Deutschen, die sich dann, weil sie das Passwort nie kennen, die Wallet leerräumen lassen?
Da habe ich jetzt keinen Einblick.
Nee, ja, ich denke mal, wenn Sie von sichergestellt reden, dass Sie das dann vielleicht schon in eine Wallet überführt haben, wo Sie das Passwort kennen.
So, wenn jemand sachdienliche Hinweise zur Arbeit des Bundeskriminalamtes oder des FBI hat, Mail an pentaradio@c3d2.de bitte.
Genau.
Bitte. Nein. Suche, jetzt müssen wir einen GPT-Key einführen für diese Adresse.
Wieso?
Ja, die hat keinen GPG-Key, das müsst ihr natürlich dann bewusst sein.
Ja, genau. Das ist, also wir nehmen hier gerne öffentliche Hinweise entgegen und falls uns jemand diese Bitcoin, die dem FBI entwenden und uns spenden sollte, dann bitte nicht in Bitcoin, sondern bitte vorher umwandeln.
In Dogecoin.
In langweilige Währung.
Nein, langweilig, genau.
Nein, langweilig muss es nicht sein. Etwa eine Kryptowährung, die keinen Ressourcen verbraucht.
Ah ja, genau. Gut, also ja, genau. Falls jemand die Welt revolutionieren will, wir sind da total offen für. Und ich glaube, damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt.
Ja, ist auch lang genug. Ich bin hinreichend weit geschmolzen mittlerweile.
Ja.
Genau.
Und der Sommer hat gerade erst begonnen.
Damit verabschieden wir euch aus der ersten Hitzewelle von 2021.
Naja, ganz einfach, erst die Corona-Welle, jetzt die Hitzewelle.
Genau, lasst euch trotzdem nicht von Corona fangen. Wenn ihr könnt, lasst euch vielleicht impfen. Das ist sehr hilfreich. Und genau, dann hören wir uns nächsten Monat wieder oder so. Bis dann.
Gute Nacht.
Tschüss.
Tschüss.